Footballerei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, die fünfte in der regulären NFL-Saison 2023. Dieses Mal, mein Name ist Moritz Heist und heute nicht mit Kai Beuchling, der liegt vielleicht schon irgendwo am Strand und lässt sich den Bauch bräunen. Dafür heute mit Jan Wegwerth. Hallo Jan.
Moin moin, schön mal wieder dabei zu sein. Ich las ja schon, dass zumindest ein treuer Hörer von euch den richtigen Riecher hatte, was das betrifft.
Wir machen das ja auch schon eine Weile immer mal wieder mit dir als Gast. Wir müssen das vielleicht nochmal kurz aufrollen, denn ich habe durch verschiedene Mitteilungen, die ich bekommen habe oder die wir bekommen haben, festgestellt, dass wir tatsächlich auch immer noch neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen. Und ich hatte noch so ein bisschen so das Gefühl, ne? Also müssen wir vielleicht kurz sagen, du bist eigentlich ja als einer der College-Football-Experten so in unserer Szene bekannt, hast den Blog Triple Option und ja, man kennt dich ansonsten auch irgendwie von Twitter, wo du hauptsächlich während der College-Saison und während der Draft-Zeit ja so aktiv bist und dadurch ja schon jetzt seit ein paar Jahren immer bei uns so in den Draft- oder Post-Draft-Folgen dabei warst.
Unbedingt.
Und aber auch zu besonderen Anlässen manchmal. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht, wenn wir jetzt schon ausgemacht haben, dass du heute mit in der Sendung bist, dass es vielleicht der erste Saisonsieg dieses Jahr sein könnte. Es hat leider nicht ganz gereicht.
Ja, nicht ganz. Und vielleicht ist es aber auch nicht besonders genug. Also, weil die besonderen, ganz ernst, die besonderen Momente waren die Rückkehr von Cam oder die History-Folgen oder die Verpflichtung von Matt Rhule. Das sind ja schon, sagen wir mal, einschneidende Momente. Gut, bei Matt Rhule muss man das im Nachhinein so ein bisschen, kann man das so ein bisschen vielleicht kritischer sehen, ob das jetzt so ein großer Moment war. Aber zu dem Moment, als es passierte, war ja die Hoffnung relativ groß, aufgrund seiner insbesondere aufgrund seiner Pressekonferenz, seiner Antrittspressekonferenz. Aber vielleicht ist ein Saisonsieg zu wenig.
Vielleicht, ja.
Weiß ich nicht.
Man muss ja aber auch das nochmal an der Stelle erwähnen, dass Matt Rhule als Person ja uns immer noch weiter verbindet.
Ich schicke euch auch immer noch gerne, sagen wir mal, Bonmots aus seinen Pressekonferenzen. Neulich habe ich euch beide ja gefragt, ob er bei euch auch schon das Wort Process so oft benutzt hat, wie es bei den Huskers tut, weil er tat es in jedem zweiten Satz, woraufhin Kai sagte, nein, bei uns in jedem. Von daher, er ist ein steter Quell der Freude. Und aber es geht einiges, zumindest so ganz langsam in die richtige Richtung bei den Huskers. Hoffentlich passiert das auch demnächst bei den Carolina Panthers.
Also wenn ihr zum Beispiel zu denjenigen gehört, die eigentlich so immer auf dem Matt Rhule-Dampfer waren, dann und vielleicht euch näher mit College Football beschäftigen möchtet, dann ja, das kann Jan euch bestimmt die Nebraska Cornhuskers ans Herz legen, denn du suchst auch immer viele Leidensgenossen. Und wenn ihr Panthers-Fans seid, dann wisst ihr eh, wie man leidet.
Ja, also von daher, es gibt eine Verbindung und beide Teams sind aktuell nicht besonders gut. Das ist auch eine Verbindung und leiden kann man sehr, sehr, sehr hervorragend. Das kann ich aus den letzten, ja, also sagen wir mal insbesondere den letzten 10 Jahren, da war wenig Gutes dabei.
Das ist ja bei den Panthers jetzt noch nicht ganz so lange her. Deswegen versucht man sich ja da auch oder na, so ein bisschen immer, ja, das ist alles schlimm seit mittlerweile 2018, 17 das letzte Mal in den Playoffs gewesen. Das sind jetzt immerhin auch dann schon 6 Jahre. Aber wenn man das jetzt mit anderen Teams vergleicht, da gibt es durchaus welche mit einer längeren Durststrecke.
Das gibt es in der NFL, gibt es natürlich, also man, sagen wir mal so, der Goldstandard ist ja immer noch das Team, gegen das ihr gerade verloren habt. Mit einem Playoff-Sieg insgesamt nur in der ganzen Geschichte. Einmal ins NFC-Championship-Game kommen, sonst nie irgendwie in Playoffs einen Sieg feiern können. Das ist schon relativ wenig. Also in der Super Bowl-Ära, wir reden jetzt nicht von den 50er Jahren. The Curse of Bobby Lane, wer es mal nachschauen will. Die Lions haben da eine sehr lange Leidensgeschichte.
Ja, du bist ja auch, also das, deine zweite Football-Leidenschaft ist ja jetzt neben dem College-Football auch einfach die Football-Geschichte, insbesondere ja auch in der NFL. Und daher rührte ja auch, dass wir zwei sehr, sehr lange Podcast-Folgen gemacht haben über die Geschichte der Carolina Panthers, die wir ja dann letztendlich als Anlass genommen haben, unser Buch zu schreiben. Wo man dich ja auch zumindest im Vorwort lesen kann und natürlich zwischen den Zeilen auch, was viele Beratungen angeht und einige Fragen. Von daher an der Stelle auch nochmal, wenn ihr euch mit schönen, positiven Sachen beschäftigen wollt und vielleicht so in der erfolgreicheren Geschichte der Carolina Panthers mal was nachlesen wollt, dann empfehlen wir natürlich unser Buch, erschienen im Meyer und Meyer Sportverlag, American Football, die Carolina Panthers gekommen, um zu bleiben. Ja, sie sind
das
noch.
Gilt aber nicht für diese Saison. Also das, was jetzt gekommen ist, sollte nicht bleiben. Ne?
Je nachdem, wie man's, was man, was gekommen ist, was man behalten möchte und was vielleicht besser.
Ich rede nicht von den Spielern, eher von den Ergebnissen. Aber das Buch liegt bei mir auch hier direkt neben dem Bett. Ich kann es jetzt sehen von meinem Platz aus. Von daher, ich kann es auch nur empfehlen, sich das anzuschaffen.
So, bevor wir uns natürlich über die bei 0 und 5 stehenden Panthers unterhalten müssten, an der Stelle nochmal einen sehr, sehr herzlichen Dank für die ganzen Bewertungen und Nachrichten, die wir in den letzten Wochen und Tagen bekommen haben. Ich mache das jetzt mal stellvertretend für Kai, um drei Bewertungen vorzulesen, denn 5-Sterne-Bewertungen werden zumindest hier im Podcast vorgelesen. Zu den anderen Sachen schreibe ich gleich nochmal was. Und zwar gibt es da eine Rezension von Duff Junkie. Bitte macht weiter so. Ich bin seit Saison 2013-14 absoluter NFL-Fan und habe von Anfang an aufgrund von Cam Newton mit den Panthers geliebäugelt. Spätestens nach der Saison 2015 war ich dann absoluter Panthers-Fan und bin ihnen bis heute treu geblieben. Auf den Podcast bin ich durch den German Ride aufmerksam geworden und kann mir die NFL-Saison ohne nicht mehr vorstellen. Ihr versorgt mich jede Woche mit allen Infos rund um die Panthers und einer Top-Spielanalyse. Vielen Dank, dass ihr trotz der letzten schweren Jahre immer die Stellung haltet. Herzlichen Dank, das ist eine sehr, sehr ausführliche Rezension. Und ja, ich glaube, es geht ja vielen so, die mit Cam Newton geliebäugelt haben und dann seit dieser Wahnsinnssaison 2015 irgendwie Fan wurden. Nichtsdestotrotz, oder gerade auch deswegen, ist der ja zum Beispiel auf dem Cover unseres Buches drauf. Und Jan wird mir da beipflichten, weil soweit ich das einschätzen kann, ist er auch ziemlicher Cam Newton-Fan, natürlich auch zu College-Zeiten hauptsächlich.
Ja, ich bin Cam Newton-Fan, was seine Leistung auf dem Platz angeht. Einige Aussagen, gerade aus den jüngeren Jahren, haben mich da so ein bisschen von distanzieren lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf dem Platz, allein im College-Football weiterhin, ich möchte sagen, einer der Top 5 Spieler, die ich in den werden langsam 30 Jahre College Football, die ich verfolge, die ich da gesehen habe. Also Cam Newton hat ein Team allein auf seinem Rücken zur Nationalmeisterschaft getragen. Das gab es in der Form vorher nicht, zumindest in meiner aktiven Fanzeit und seitdem auch nicht mehr.
Die nächste Bewertung von DK 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1. hervorragender Podcast und ein Muss für Panthers-Fans und die, die es noch werden wollen. Gut recherchiert, sehr angenehme Stimmen, weiter so und vielen Dank für eure Mühen. Ja, vielen Dank. Und die letzte, sehr kurz, von Spengler 018, 05, ist was anderes wie 0815, aber okay. Jeden Dienstag eine gute Therapiesitzung. Vielen Dank für eure Mühe. Ja, herzlichen Dank. Wir haben auch neben den Bewertungen auch noch viele Nachrichten bei den Social Media Plattformen bekommen, einfach mit Leuten, die uns einfach geschrieben haben. Und das finde ich deswegen ganz positiv, denn wir machen das jetzt natürlich auch schon eine Weile und wissen ja auch, dass das zumindest einige Leute runterladen und auch hören. Aber trotzdem sind wir uns da auch, ist so eine Zahl, ist jetzt nicht so unbedingt das Bewusstsein für irgendwie eine große Reichweite. Und das finde ich dann, ja, das ist nochmal ganz, ja, verrückt auch, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass hier wirklich einige zuhören. Und wie gesagt, gerade eben auch, es kommen jetzt nochmal neue dazu. Ich bin ja immer dafür, wenn man sich die Panthers als sein Team auswählt, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da selber gerade dabei wäre, wenn ich mir ein Team aussuchen müsste, wollte, ob das jetzt in dem Moment gerade die Panthers wären. Aber ja, also vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Wir versuchen das natürlich weiterhin so zu machen, wie das euch gefällt, und anscheinend gefällt euch das ja auch seit einigen Jahren.
Ich kann übrigens zustimmen, eure Stimmen sind sehr angenehm.
Ah, vielen Dank. Das liegt alles an den guten Mikrofonen.
Ich habe sie auch schon in Real kennengelernt. Ach so. Und auch da, auch ganz ohne Mikrofone, muss ich dem zustimmen. Was nun?
Ja gut, dann auch dir vielen Dank. Wir müssen jetzt dann so langsam uns den, ja, wie es in der letzten Bewertung hieß, so der Therapiestunde widmen. Und das können wir auch seit einigen Jahren ziemlich gut, denn ich hatte es schon mal erwähnt, seitdem es diesen Podcast gibt, hatten die Panthers noch keine Winning Season. Und wir warten da weiterhin drauf. Ja, am Sonntag das Spiel gegen die Detroit Lions, das ging verloren mit 42-24. Ein dann doch recht deutliches Ergebnis. Es hat ja auch, also ne, niemand hat da, glaube ich, auch wirklich erwartet, dass da die Panthers Riesenchance haben, weil für mich die Lions auch absolut verdient auch wirklich ein Playoff-Team sind. Ich hoffe auch, sie kommen sehr, sehr weit. Den Fans oder dieser Fanbase und dem Team gönne ich es wirklich unfassbar sehr. Auch weil ich irgendwie ich finde das Team eigentlich ganz, ganz solide und auch mit dem, ich finde den Trainer sehr, sehr nett, der jetzt im Vergleich zu anderen, zum Beispiel Panthers-Trainern, sehr emotionale Pressekonferenzen abhält. Den finde ich einfach sehr gut. Und ja, deswegen habe ich da auch nicht mit einem Sieg gerechnet. Jan, du wahrscheinlich auch nicht. Aber trotzdem, wir erleben es ja trotzdem jeden Sonntag, dass hier und da mal auch ein sehr gutes NFL-Team einfach stolpern kann und gegen ein vermeintlich sehr schlechtes vielleicht auch einfach mal verliert. Passiert ja hin und wieder mal.
Darum, spielen musst du es halt trotzdem. Und wer weiß, ob du eben vielleicht den einen Tag die drei Bounces auf deiner Seite hast oder schematisch irgendwas ausnutzen kannst. Ich meine, die Cardinals haben die Cowboys geschlagen. Mhm. Und da hat auch niemand mit gerechnet. Gerade zu dem Moment nicht. Und von daher, es wird auch Siege der Panthers geben und vielleicht auch nicht unbedingt gegen die Gegner, gegen die man es erwartet. Das ist dann ja auch.
Ja, so. Genau. Also, ist egal, ob das dann der nächste Toilet Bowl dann kommt. Also, wir hatten ja schon einen mit Panthers gegen Vikings. Es wird noch ein Match der Panthers gegen die Bears geben. Das ist natürlich auch etwas brisant. Aber ja, also, Houston kommt auch noch. Also, jetzt auch ein paar vermeintlich schwächere Gegner jetzt am nächsten Sonntag gegen Miami. Das würde ich jetzt an der Stelle jetzt auch nicht erwarten, dass man da deutlich gewinnt, aber wer weiß.
Hoch gewinnen werden wir es nicht mehr.
Ne? Ja. Gut, dann müssen wir mal gucken, was so passiert ist, bevor wir uns so der Spielanalyse widmen. Und das ist auch in dieser Woche sehr überschaubar, was den Nachrichtenteil angeht. In der Regel sind hier Verletzungen oder so zu nennen. Das ist auch diese Woche, aber so viele Spieler können sich gar nicht mehr verletzen, denn die sind es ja auch alle irgendwie schon. das Größte, was am vergangenen Sonntag Ende des ersten Viertels passiert ist, ist die Verletzung von Chandler Zavala, dem Guard. Das sah sehr, sehr schlimm aus. Und wenn man dann schon merkt, oh Gott, jetzt kommt gleich die zweite Werbepause als Verletzungspause, dann ist es meistens schon schlimm. Und das sah auch überhaupt nicht schön aus.
Nee, das sah nicht schön aus. Wobei ich wundere mich immer, dass die Situation selber, so wie man sie gesehen hat, sei ja jetzt erstmal, da gibt's ja so, also gerade krasse Bein- und Knieverletzungen sehen ja immer irgendwie so richtig brutal aus. Und es gibt ja gerade bei diesen Nackenverletzungen, das sind nicht immer die harten Hits, die irgendwie passieren oder wenn jemand halb auf dem Kopf landet, sondern das sind oft so Allerweltssituationen, möchte ich jetzt fast sagen, die dann aber ganz schwere Folgen haben. Also das Schlimmste, was ich je erlebt habe im Football, war diese Verletzung von Kevin Everett bei den Bills, der fast gestorben ist auf dem Spielfeld. Und auch da sah man erstmal nicht so viel oder nicht so viel, wo man sagen würde, das war jetzt die krasse Verletzung, das war jetzt irgendwie wirklich gefährlich. Aber wenn man dann sieht, und die Mannschaften, die peilen das ja schnell, wenn man dann sieht eben, wie die Spieler drumherum stehen, wenn sich der Spieler nicht mehr bewegt, wenn er fiel auf den Boden, hat sich nicht bewegt und dann hat man immer Angst. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was einem dann irgendwie in den Kopf schießt. Einfach Angst um den Spieler, dass der irgendwie da, dass dem nichts Schlimmes passiert ist.
Ja, total. Und das zog sich ja auch wirklich eine Weile hin. Er wurde dann mit dem Wagen vom Feld gefahren und konnte dann den Daumen nach oben noch der Menge und den Kameras ja zustrecken. Da ging auch eine Erleichterung dann durchs Stadion. Ja. Das sind schon, also finde ich, immer sehr krasse Momente.
Das genau dieser Moment, wenn sich irgendwie Extremitäten bewegen und zwar bewusst bewegen, also koordiniert bewegen, dann wie eben der Daumen nach oben, das ist dann irgendwie erstmal schon so das erste, die erste kleine Entwarnung, kann natürlich immer noch eine schwere Verletzung sein, aber dann weiß man zumindest, dass dieser fatale Moment zunächst mal für mich als medizinischen Laien abgewendet ist.
Ja, genau. Er kam dann auch direkt ins Krankenhaus. Ich hatte zuerst bei Twitter was von irgendwie, er wäre irgendwie auf den, im Unterleib irgendwie getroffen worden. Das wurde dann irgendwann korrigiert, dass es sich um eine Nackenverletzung handelt. Und er kam dann ins Krankenhaus und war bei Bewusstsein, konnte dann auch alle Extremitäten bewegen und konnte dann sogar abends mit dem Team zurück nach Charlotte fliegen. Also Glück im Unglück, wie es ihm jetzt so gerade akut geht, weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er spielen wird in den nächsten, in der nächsten Woche sicher nicht. Man weiß es nicht.
Ich hoffe bei sowas immer, dass sie vorsichtig genug sind, dass sie solche Spieler nicht spielen lassen. Ich weiß ja, wie gesagt, ich bin medizinischer Laie, ich kann es nicht beurteilen, ich maß mir auch nicht an, es zu beurteilen, nur mein Vorsichtsgedanke steht da dann immer ganz vorne und denkt, na komm, lass ihn eine Woche, lass ihn zwei Wochen, selbst wenn er cleared ist, selbst wenn er fit ist, lass es ruhig angehen, weil das ist ja für den Spieler klar, das sind natürlich alles, die nehmen sich als Warrior wahr, die nehmen sich als Krieger wahr, die da irgendwie aufs Feld marschieren, aber mach's langsam. Lass ihm Zeit, lass dem Körper Zeit, auch das sozusagen zu verarbeiten. Das ist natürlich auch ein Schockmoment, egal ob der Spieler sich das eingestehen will oder nicht, für den Spieler und den Körper.
Ja, und dann musste natürlich Caden Mace übernehmen. Das ist ein Guard, der im vergangenen Draft von den Panthers ausgewählt wurde. Chandler Zavala ist ja der Rookie dieses Jahr, ne, in der vierten Runde. Das war unser Johnny Hacker Pick live aus Frankfurt. Und dann, ja, ist natürlich die sehr angeschlagene Offensive Line, wird jetzt eben noch angeschlagener und also gerade die Guard-Position, ja, es ist natürlich ein Problem und man hat es dann natürlich auch im Spiel gesehen. Die Hoffnungen ruhen ja noch so ein bisschen auf Austin Corbett, dass er vielleicht nach der Bye-Week wieder zurückkommt. Aber das ist natürlich auch für das Team einfach hier ein Riesenproblem.
Da werden wir vielleicht ja gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Aber das ist in der Tat ein Riesenproblem, gerade für einen Quarterback wie Bryce Young. Der braucht halt eine gute Interior Line. Das ist halt extrem wichtig. Und wenn da jetzt zwei Backups spielen, die beide jetzt auch nicht zum Allerbesten gehören, was es vielleicht an Backups gibt, oder zumindest sind sie unerfahren, also nicht Throckmorton, aber Caden Mace ist unerfahren, dann ist das sicherlich sehr, sehr negativ, gerade in diesem Moment auch noch, wo es bei den Panthers eh nicht so läuft. Was mir nur vielleicht noch, also man sollte sich in solchen Momenten, wo so ein Spieler sowas passiert, wie Zavala das passiert ist, sollte man sich wirklich von Twitter fernhalten. Das ist echt ein ganz, ganz großer Tipp von mir an alle. Weil ich habe da, da hat sich dann wirklich jemand, der lag quasi noch, der war noch nicht mal wegtransportiert und dann postet da jemand irgendwie, ja hier, ist natürlich doof mit der Verletzung, aber Zavala ist laut PFF für die meisten Pressures verantwortlich gewesen. Vielleicht wird es jetzt ja besser, wo du denkst, wirklich, willst du ja lachend in eine Kreissäge laufen, damit es aufhört mit dem Schmerz. Also wie kommt man in so einem Moment auf sowas? Aber ich glaube, ich verstehe den Großteil der Football-Fans eh nicht.
Wenn es jetzt ein Skillplayer gewesen wäre, hätte man ja noch sagen können, mein Fantasy-Team.
Ja, das wäre noch, genau. Auch immer großartig, Spieler verletzen sich schwer und Leute heulen rum, weil ihr Fantasy-Team irgendwie einen Punktegaranten weniger hat. Auch da, fehlen mir die Worte.
Ja, von Twitter sollte man sich auch als Panthers-Fan dieser Tage fernhalten, generell.
Ich hab's gehört.
Ja, leider war es das ja nicht mit den Verletzungen. Ne? Wir haben dann noch Inactives gehabt, also zu den bestehenden Verletzungen natürlich noch dazu. Die muss ich nicht jede Woche weiter vorlesen. Das wisst ihr selber, wer alles nicht auf dem Platz steht. Aber natürlich ein Riesenproblem. Dante Jackson ebenfalls mit Schulterverletzungen hat er nicht gespielt. Das heißt, wir haben eigentlich, also Cornerback 1 und 2 haben nicht gespielt. Es war dann im Grunde ja nur noch CJ Henderson und dann der Rest ein bisschen mit Rotational Guys und mit Backups. Xavier Woods, der Safety, von dem ich ja auch sehr, sehr begeistert bin, jetzt auch die zweite Woche nicht mehr. Die Panthers sind wirklich, haben ein Riesenpech mit ganz, ganz vielen Verletzungen und ja, es passiert halt leider. Gibt selten Teams, die komplett gesund durch eine Saison gehen, aber das sind jetzt wirklich sehr, sehr großartige oder bedeutende Positionen, auf denen sie einfach dünn sind.
Ja, und vor allem dann auch noch auf sozusagen in einer Unit dann extrem viele Verletzungen, eben die Secondary. Das ist natürlich ein großes Problem. Wenn beide Starting Corner fehlen und ein Starting Safety, dann wird's halt eng irgendwann. Ne? Ich meine, einen guten Spieler kann man in der Regel noch irgendwie, meistens hat man zumindest einen soliden Backup oder kann das schematisch irgendwie lösen. Aber so wird's natürlich schwierig irgendwann, wenn dir eigentlich im Grunde um die ganze Starting Unit fehlt. Ja. Und das hat man ja auch gesehen. Also wenn man nachher noch drauf kommt, das hat man natürlich gesehen, dass ein DeSean Jameson natürlich einfach noch extrem wenig Erfahrung auf dem NFL-Spielfeld hat. Mhm. Das ist einfach so, ja. Das kann man nicht an ihm festmachen, aber das sind halt so
einzelne
Momente, die einfach auf. Genau, ja. Genau. Das hat man eigentlich, wenn ich das mal kurz fragen darf, hat man eigentlich überlegt, dass man Chin zurückzieht? Ist das irgendwann als Überlegung gewesen, dass man ihn als einen von den beiden, also dass man von Bell ist ja relativ variabel einsetzbar, dass man den halt meinetwegen ein bisschen tiefer stellt und dass man Chin zurückzieht von Nickel auf Strong? Oder auf eine der beiden Safety-Positionen?
Also ob sie es überlegt haben, weiß ich gar nicht. Aber wenn man sich so seine Snap-Counts in den letzten Wochen anguckt, und das ist auch gerade so ein bisschen Tenor bei den Leuten, die sich ein bisschen genauer die Panthers angucken, ne, und man redet ja auch schon ein bisschen, ne, vielleicht über Verlängerung oder über Trades, das oder zumindest so wird es gerade erkannt, dass eventuell die Defense oder dass sie selber nicht wissen, was sie mit Jeremy Chin genau machen wollen. Ich fand ihn jetzt als auch in seinem ersten Jahr, da hat er ja im Grunde auch irgendwie so Linebacker-Hybrid irgendwie gespielt. Ich fand ihn nahe an der Line of Scrimmage immer besser, weil er da auch durch seine Schnelligkeit bei Blitzes einfach auch immer sehr, sehr gut war. Dann als Safety dahinter war er immer so ein bisschen unauffällig und jetzt, seitdem er hauptsächlich Nickel spielt, finde ich ihn auch wieder wesentlich besser. Aber, also wenn ich mir jetzt nur die Snap-Counts von ihm angucke, ich glaube, bei einem knapp 30% der Defensive Snaps steht er irgendwie auf dem Platz, ne? Also er hatte 18 Defense und 11 im Special Team. Und das, klar, kann sich jetzt natürlich auch viel verschoben haben, ne, durch die ganzen Verletzungen. Aber ich finde es schade, weil ich ihn auch für so super vielseitig halte, aber, oder ist er ja auch, aber irgendwie gelingt es noch nicht so, den richtig einzusetzen.
Ja, den Eindruck, den hatte ich jetzt auch bekommen, als ich mich im Vorlauf für die Sendung noch mal ein bisschen mit den Spielen auch davor beschäftigt hatte, dass man nicht genau weiß, was macht man mit Jeremy Chinn, weil letztlich, man hat ja mit Troy Hill einen sehr erfahrenen Nickel-Corner, der wirklich genau das immer spielt. Troy Hill ist sozusagen, wenn man so will, Slot-Only. Stimmt nicht ganz, aber das ist sozusagen seine Paradedisziplin. Von daher wäre die Frage, ob man nicht vielleicht die Probleme im Backend behebt, indem man Chinn zurückzieht. Nicht wirklich zurückzieht, sondern in die Box stellt als Strong Safety. Und ich meine, es gab ja leichte Probleme in der Laufverteidigung, ja. Um das vorsichtig zu formulieren. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ist natürlich jetzt einfach im Nachhinein zu sagen, klar. Aber eigentlich musst du, Jeremy Chinn ist ein Playmaker, zumindest war er das. Ich weiß nicht, ob das in dieser Saison oder unter dem neuen Coaching-Staff jetzt so abhanden gekommen ist, kann ich mir nicht vorstellen. Die musst du auf dem Feld haben. Gerade wenn deine Secondary so zusammengeschossen ist. Also, ja. Sorry.
Ja, denke ich auch. Also das ist ja etwas unverständlich. Ebenso unverständlich wie, oder für mich, dass zum Beispiel Raheem Blackshear, der Running Back, als inactive ins Spiel gegangen ist, also nicht, eher nicht ins Spiel gegangen ist, sondern als healthy scratch sozusagen auf der Bank saß, finde ich schwierig, dass man das auch nicht so ausprobiert, gerade weil das Laufspiel ja auch sehr problematisch ist, klar, liegt auch an der Line, aber also, dass Miles Sanders zum Beispiel sehr underperformed und man nicht andere Sachen ausprobiert, finde ich ja etwas seltsam, vor allem wenn man so unter der Überschrift setzt, dass Bryce Young Anspielstation oder Waffen oder sonst irgendwas braucht.
Ja, Miles Sanders ist jemand, bei dem ich trotz seiner wirklich sehr guten Stats, mit dem ich nie ganz so warm geworden bin, wie das eigentlich nötig wäre bei jemandem, der so gut performt, gerade letzte Saison, aber auch davor immer einen sehr, sehr hohen Schnitt hatte. Und er hat ja wirklich abstrus hohe Yards per Carry Schnitt gehabt bei Philadelphia. Wir wissen natürlich auch, dass die Eagles eine nicht ganz so schlechte O-Line haben. Ja. Da freuen sich auch gerade andere Backs drüber, die da von Detroit hingewandert sind. aber Sanders ist für mich so ein bisschen Enigma immer. Also das ist ein sehr talentierter Spieler, aber ich finde, er hat öfter das Gefühl gehabt, auch in seiner Karriere bei den Eagles, dass er es nicht immer und nicht konstant abruft. Und dazu kommen natürlich diese leichten bis mittelschweren Fumble-Probleme, die er ja auch bei den Panthers noch nicht ganz losgeworden ist. Von daher ein bisschen mixen da vielleicht Vertrag hin oder her, wäre eine Möglichkeit vielleicht, um ein paar neue Impulse zu setzen.
Ja, und wir sagen es hier ja auch immer wieder, um kurz bei den Running Backs zu bleiben, dass ja, Kai und ich zumindest, wir beide ja nicht so die absoluten Chuba Hubbard-Fans waren, was aber wahrscheinlich auch einem Großteil seiner Geschichte oder dem Argument von Matt Rhule geschuldet ist, warum er ihn gedraftet hatte. Wer es nicht weiß, also angeblich, oder also das hat er am Telefon so gesagt, aber wollte ja unbedingt Matt Rhules Frau, dass er Chuba Hubbard draftet. Es wird sicherlich noch andere Indikatoren gegeben haben, da bin ich mir, also das hoffe ich zumindest. Aber ja.
Und wahrscheinlich trauert ihr beiden auch noch ein bisschen Deonta Foreman nach.
Ja, vermute ich. Das absolut, weil das natürlich auch, aber also das haben wir auch letzte Woche besprochen, dass natürlich diese Run-Offense im Ende der letzten Saison, dass die so absurd stark war, natürlich mit einer sehr, sehr gut funktionierenden O-Line und gegen relativ anfällige Defenses für den Lauf, aber allein dieser Punch, den Foreman da hatte, das sieht man halt von Sanders gar nicht. Hubbard hat da so ein bisschen Ansätze, aber der ist natürlich auch von der Physis ein anderer Typ.
Ja, ja. Ja gut, Deonta Foreman ist natürlich mit keinem der beiden zu vergleichen, ja. Weil das natürlich schon, also diese Size, diese Masse verbunden mit dem Speed, die hast du halt nicht so oft in der NFL. Ja. Da hat natürlich andere Schwächen oder Limitationen, aber das ist schon relativ einzigartiger, jetzt nicht im nur positiven Sinne, sondern einfach, es gibt nicht so viele Running Backs wie Deonta Foreman, vom Typ her.
Ja. Und klar, es gibt auch bestimmt welche, die Christian McCaffrey hinterher trauern.
Das sowieso, klar, aber das davon bin ich jetzt ausgegangen. Ich bezog mich jetzt wirklich auf letzte Saison, ja, weil hier geht's ja um andere Preisschilder, ja, bei einem Foreman als bei einem CMC.
Ja, und jetzt stehen wir im Grunde da, Jan, das zweite Mal nach ja einem versuchten, ich nenne das Wort jetzt noch nicht, aber der zweite Trainerwechsel innerhalb von wenigen Jahren. Der dritte Head Coach, den wir hier in unserem Podcast beleuchten, das ist auch schon relativ krass. Ist ja fast VfB Stuttgart-like. Wobei, die machen das, glaube ich, 1,5 Mal pro Saison, oder? Müsste ich nochmal nachgucken, aber kommen wir nicht mit Fußballreferenzen. Da bin ich immer sehr, sehr dünn aufgestellt. So, jetzt stehen die Panthers bei 0-5. Die Fans sind unfassbar angefressen. Das haben wir die letzten Wochen auch immer schon beobachtet und hier auch thematisiert. Wie ist denn deine Sicht so von außen als NFL-Beobachter, als nicht unbedingt Panthers-Fan, vielleicht mittlerweile dann doch so ein bisschen Sympathisant, hoffe ich ja immer, auch wenn jetzt Amir Abdullah nicht mehr bei uns ist.
Da hattet ihr die große Chance.
Ja.
Hat auch nie wieder so gut performt und so viel Spielzeit gesehen wie bei euch.
Aber hat er nicht letztens einen Touchdown sogar?
Nee, diese Saison nicht. Ah. Er kriegt so einen Pass pro Spiel ungefähr. Manchmal auch zwei. Aber er wird eigentlich nur bei Third and Longs eingesetzt, wo die Chancen auf einen Erfolg eher gering sind. Jetzt, gestern hat er einen First Down immerhin gemacht. Aber, ja.
Daher, interessiert uns, und na, du hast es nicht, und wir sprechen ja auch viel vor der Saison, während der Saison mit, dann kam Frank Reich und neuer Coaching-Staff und na, wir haben den Draft ja auch analysiert und natürlich zu Genüge über Bryce Young gesprochen. Und jetzt stehen die Panthers bei 0-5 und die Siege jetzt irgendwie zu prognostizieren, das fällt sehr, sehr schwer. Wie guckst du denn von außen gerade so auf die Panthers nach 5 Wochen?
Ja, das fällt mir auch relativ schwer, da jetzt ein vernünftiges Statement abzuliefern, was irgendwie Sinn macht. Also das Erste ist natürlich, habe ich nicht damit gerechnet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so harzig ist, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, und jetzt, wir werden gleich sicherlich noch über Bryce Young reden, den lasse ich mal kurz raus, dass egal welcher Rookie-Quarterback kommt, dass er eine solide bis sogar gute O-Line hat. Und das, was gerade in der zweiten Saisonhälfte letzte Saison passiert ist, das war eine solide bis gute O-Line meiner Meinung nach. Dass er die hat, und das bringt natürlich, das gibt natürlich einem Rookie-Quarterback relativ viel Sicherheit. Das Problem ist, dass da, also Verletzungen kommen hinzu. Natürlich, wenn beide Guards, Corbett und Christensen, fehlen, dann ist schwierig. Dann kommt dazu, dass sich Icky halt wirklich deutlich zurückentwickelt hat, obwohl das letzte Spiel, jetzt fand ich relativ okay von ihm, muss ich sagen. Also das gegen die Lions, insgesamt hat mir die O-Line gegen die Lions deutlich besser gefallen als in den Spielen davor. Ich meine, bei dem gab natürlich auch wirklich abstruse Spiele wie gegen die Seahawks. Wenn die irgendwann ein Video davon machen, dass von allen False Starts der O-Line und das Video lief eine Zeit, dann ist das natürlich schon so ein Indikator dafür, dass da einiges im Argen lag, und das waren ja nicht nur die False Starts, sondern das ist einfach, die O-Line hat ja wirklich nicht gehalten, und das ist gerade für einen jungen, unerfahrenen Quarterback, der sich erst eingrooven muss, denn das ist das Ding, die Schnelligkeit in der NFL ist nicht zu vergleichen mit dem College, wie schnell du dich entscheiden musst, wie schnell du von einem zum nächsten Read gehen musst, wie schnell du erkennen musst, was die Defense vorhat, wie die vielleicht post-snap reagiert. Es ist so anders, das dauert eine Zeit normalerweise, und von daher, ich bin optimistischer rangegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Quarterback, wer es auch immer ist, eine vernünftige O-Line vor sich stehen hat, über die Receiver, das ist natürlich ein bisschen was anderes, weil da wusste man, dass das jetzt nicht das beste Receiving Core der Liga ist, das ist richtig, da fehlen vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Typen. Das werden wir vielleicht ja auch gleich noch besprechen, aber das ist insgesamt einfach eine Offense, die nicht besonders rund läuft. Es ist ja auch nicht so, dass das Laufspiel jetzt eine wahnsinnige Erleichterung bietet, und das ist immer einfach so, wenn du im First Down einen 5-6-Yard-Lauf machst, dann hast du halt einfach, dann ist es einfacher für den Quarterback, als wenn der immer in irgendwelchen Third-and-Long-Situationen ist und vielleicht dann auch noch der Druck schnell kommt und er auch das Gefühl hat, dass er das Ding wuppen muss. Und daher, das hat mich schon alles ein bisschen enttäuscht, ganz klar. Und dazu kommt, dass ich eigentlich von Frank Reich relativ viel gehalten habe. diese Endzeit in Indianapolis lief ja schon so ein bisschen, das war ja schon alles so ein bisschen schwierig, sage ich mal vorsichtig. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der hier wieder back on track kommt quasi, aber das ist bisher auch noch nicht passiert. Ich will jetzt nach 5 Spielen da nicht ein endgültiges Verdikt brechen, weil das macht keinen Sinn und dann ist man nämlich irgendwann in diesem Zirkel gefangen, dass man alle jedes Jahr einmal den Trainer wechselt. Und das andere ist halt, ich fand eigentlich auch die Design, also sozusagen den Coaching-Staff und die Zusammensetzung fand ich relativ gut. Also Evero als DC ist, den wollten viele. Mhm. Und wir sehen ja jetzt auch übrigens mal ganz kurz gesagt, die Broncos Defense ohne Evero sieht jetzt so also ein bisschen anders aus als letzte Saison, um es auch da sehr vorsichtig zu formulieren. Die sieht halt richtig beschissen aus. Und von daher, von der Idee her, wir können über Wilkes reden und natürlich hätte Wilkes es verdient, nach dem Ende der Saison den Headcoach-Posten zu kriegen. Überhaupt keine Frage. Nur letztlich bringt es auch nichts, jetzt darüber sehr lang nachzutrauern.
Nein, gar nicht.
Die Idee, Tepper wollte einen neuen Coaching-Staff offensichtlich. Die Idee, die dahinter stand, die konnte ich nachvollziehen. Die hat sich offensichtlich bis jetzt nicht ausgezahlt, denn die Defense ist ja auch nicht auf dem Level. Das war sie vielleicht zu Beginn, aber die hat sich ja eher noch, also während die Offense so leichte Fortschritte gemacht hat, hat man den Eindruck, dass die Defense sich jetzt gerade im letzten Spiel nochmal deutlich verschlechtert hat. Das ist natürlich nur ein Spiel und man muss mit sowas vorsichtig sein, weil Trends kann man, glaube ich, aus ein oder zwei Spielen nicht so ablesen. Da kommt es dann auch immer auf die Spieldynamik an. Die entwickelt sich ja teilweise anders, als man dann vorher denkt, dann wird's halt doch eher ein Shootout oder dann macht jemand doch schnell Punkte und dann entwickelt sich sozusagen auch, muss mit der eigenen Offense natürlich ein bisschen anders spielen. Aber ja, dazu kommen die Verletzungen, du hast recht, hat jedes Team, die sind natürlich bei den Panthers jetzt schon relativ massiv nach so wenigen Spielen. Meine Sicht von außen ist, man muss diese Saison jetzt, also Playoffs werden es nicht mehr, sorry. Und eine positive Bilanz wird auch relativ schwierig. Aber letztlich wäre es jetzt das absolut Falsche, diese Saison einfach abzuschreiben und nur zu Ende zu spielen. Denn diese Saison ist jetzt extrem wichtig für ein paar Punkte. Solange man die Idee hat, mit Reich und seinem Staff weiterzumachen. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, jedes Jahr die Coaches auszutauschen. Man muss eine Möglichkeit einem Coach und einem Coaching-Staff geben, sein Team aufzubauen, seine Vorstellungen umzusetzen. Das geht manchmal nicht so schnell, wie man das will. Diese Saison ist jetzt extrem wichtig, natürlich insbesondere für Bryce Young.
Und da kommen wir dann auch zu einem ganz wichtigen Punkt, denn also auch wenn man das optimistisch gerechnet hat und ja auch die NFC South in der Qualität gesehen hat, wie zum Beispiel im letzten Jahr, was ist einfach, ja, ne, die Saints sind dann doch wieder besser, als man denkt und die Buccaneers sind für mich eine große Überraschung der NFL. Bis jetzt stand Woche 5. Von daher wird da eh nichts gehen. Aber ja, die Perspektive, wie entwickelt man Bryce Young und wie bekommt Frank Reich mit seinem Coaching-Staff eine Vision für Spielertypen und Schemes etc. für die Offense zustande. Das ist, glaube ich, natürlich schon der Punkt. Und dann ist natürlich jetzt ein Faktor, diese Gerüchte mit alles klar, die Panthers brauchen einen neuen oder einen zusätzlichen Wide Receiver oder einen wirklichen Wide Receiver 1 und müssten da eventuell für einen traden. Wir haben da letzte Woche schon so ein bisschen drüber sinniert und gesagt, ja gut, also dass das Receiver-Core nicht das Beste ist, das wussten sie irgendwie vorher. Jetzt nochmal irgendwie einen holen. Wie macht man das mit eher relativ dünnem Draft-Kapital? Sollte man da jetzt wirklich auch nochmal Zeug versenken? Und wenn, also kriegt man überhaupt einen aus dem obersten Regal, der dann auch wirklich Sinn macht? Oder jetzt habe ich die letzten beiden Tage liest man den Namen Courtland Sutton recht viel. Vielleicht auch die Leute damit rechnen, dass die Broncos vielleicht doch auch so einen kleinen Ausverkauf machen vor der Trade-Deadline, weil es bei denen vermutlich auch nicht mehr für die Playoffs reichen wird. Mhm. Wie stehst du dazu? Wide Receiver noch mehr für Bryce Young, um ihn einfach weiterzuentwickeln oder besser beurteilen zu können, was er für Spielertypen braucht?
Ja, du hast natürlich recht mit dem Problem, dass das Draftkapital der Panthers jetzt eh schon so ein bisschen angeschlagen ist. Dennoch würde ich mir das zumindest mal anhören. Nicht unbedingt, was Courtland Sutton angeht, sondern in der Tat, was Jerry Jeudy angeht, den anderen Broncos Receiver, der ja auch eine Zeit lang im Gespräch war. Als du mir das gestern dieses Dokument schicktest, wollte ich gleich so Jeudy drüber schreiben. Jetzt hat heute Adrian Franke im Kicker was Ähnliches geschrieben. Der Punkt ist folgender. Man merkt ja schon nach kürzerer Zeit jetzt, wie das beginnt, mit Bryce Young und Thielen zu laufen. Adam Thielen ist ein sehr erfahrener Receiver, ist ein sehr guter Route Runner, ist nicht mehr der Jüngste, ist nicht mehr der Explosivste, aber der weiß, wie er auf kurzen Distanzen sich Separation erarbeitet. Der Rest der Panthers Receiver, ich mag die grundsätzlich, ich bin ja großer Fan von Jonathan Mingo gewesen im Draft. Ich hatte den höher als fast alle anderen. Ich mag DJ Chark. Ich finde Viska Chenault als X-Factor relativ spannend. Das ist aber ein Spieler, da brauchst du einen OC, den du auch einsetzt. Wenn du den einfach nur als Big Slot hinstellst, dann wird er dir wenig bieten. Aber wenn du den halt umherbewegst, wunderbar. Und das Problem ist, das sind alles eher große Receiver. Das sind alles eher Receiver, die Contested Catches gewinnen. Das sind nicht jetzt die schnellsten, außer Chark. Aber Chark ist ein Straightliner. Das ist jetzt nicht ein wendiger Receiver. Der hat einfach nur sehr guten Top-End-Speed. Ich glaube, das, was Young braucht, auch gerade mit dieser Line, ist Receiver, die sich schnell Separation erarbeiten können, die quick sind. Von daher ist kein Receiver, aber ein Blackshear aus dem Backfield hätte vielleicht dem Ganzen ganz gut getan. Nur jetzt reden wir natürlich über deutlich talentiertere Spieler und Jerry Jeudy. Ich verstehe nicht ganz, warum der bis heute, klar, der hat auch Verletzungsprobleme gehabt, der hat am Anfang diese Dropsy-Probleme gehabt, aber warum, das ist ein Spieler, der für mich immer noch ultra hohes Potenzial hat. Und sollten die Broncos den für ein Apple und ein Ei vertraden, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, weil sie mit Marvin Mims jetzt einen Speed haben, das ist nicht derselbe Typ, überhaupt nicht, aber man liest es ab und zu, dass das sozusagen, dass das eine Rolle in den Erwägungen spielt. Bei Jeudy würde ich sagen, das ist so der Typ Receiver, wenn, wie gesagt, hängt immer vom Preis ab, aber den, glaube ich, der würde einem Bryce Young relativ gut tun, nicht weil beide von Alabama kommen, sondern weil das eben jemand ist, der auf kleinem Raum sich Separation erarbeitet und anspielbar ist. Zumindest schätze ich ihn immer noch so ein. Ob er das im Laufe seiner NFL-Karriere verloren hat, ich glaube nicht. Und man sieht ja auch wohlgemerkt, dass das oft eben ein bisschen spielsystembedingt ist, dass der eine Spieler deutlich besser in einem System funktioniert als im anderen. Das ist so. Das ist natürlich bei Quarterbacks insgesamt so. Du hast über Tampa Bay geredet. Die haben einen Quarterback, der bei euch nicht so wahnsinnig viele Bäume ausgerissen hat. Da spielt er jetzt plötzlich relativ gut. Und ich glaube, dass Jeudy genau dieser Typ Receiver wäre, der den Panthers helfen würde. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, ja, was kann man jetzt diese Saison noch erreichen, sondern wie kriegt man Bryce Young comfortable? Und das wäre so der eine Receiver-Typ. Ich sage nicht, dass es der einzige Receiver ist, aber ich würde mit diesem Receiver-Typ suchen einen, der muss gar nicht unbedingt klein sein, Jeudy ist jetzt auch nicht super klein, aber einen quicken, am besten einen quicken Outside-Receiver, der sich schnell Separation arbeiten kann, der gute Routes läuft, der einfach dann eine Anspielstation mehr ist für Bryce Young, der vielleicht auch ein Outlet ist, wenn er Druck kriegt, dass er den Ball da irgendwie hinwirft. Man hat ja gesehen jetzt gerade dieses Spiel, wie viel Adam Thielen ihm geholfen hat in der einen oder anderen Situation. Und das wäre so vielleicht, wie gesagt, preisabhängig der Punkt, wo ich einfach denken würde, der könnte jetzt über die nächsten, was sind es jetzt auch, 12 Spiele, ne, 17, wenn die nächsten 12 Spiele Bryce Young substanziell helfen, auch in seiner Entwicklung. Das wäre so, ich verstehe, warum man keinen Trade jetzt machen will, einfach wenn man denkt, die Saison ist eh hinüber. Das ist so der eine Punkt, den ich zu bedenken geben würde. Nicht, weil ich glaube, dass das unbedingt was hilft, aber weil es helfen könnte.
Was ich jetzt, ich meine, das ist auch jetzt so nach ein paar Spielen und dann, man muss ja bei Bryce Young auch immer noch mal eins abziehen, weil er ja ein Spiel ausgesetzt hat, verletzungsmäßig. Das ist auch einfach vom Route-Konzept, welcher Receiver welche Route läuft, bisher auch aber relativ einseitig war. Also kann man mich gerne korrigieren, aber das ist ja immer so ein bisschen mein Eindruck, ne? So wie du es immer sagst, ne, Thielen so mit den kurzen und dann meistens entweder, ne, so Crossing Routes oder halt irgendwelche kurzen Routen, so im 15-Yards-Bereich irgendwie, und aber halt eben die anderen, ne, gerade so Chark und Mingo, eben eher so diese Go-Route-Typen so ein bisschen. Und dass das irgendwie noch natürlich auch von der Zeit her nicht passt für Bryce Young wegen der O-Line, das wundert mich nur so ein bisschen, dass es dann ja doch irgendwie alles über Thielen läuft, so in diesem Kurzpass-Bereich. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, jetzt auch gerade bei dem Spiel gegen die Lions.
Ne, ich fand, das Spiel gegen die Lions hat ein bisschen Hoffnung gemacht in der Offense. Mhm. Also natürlich kann man am Ende sagen, ja, die letzten Touchdowns waren Garbage-Time-Touchdowns und da war die Defense schon nicht mehr so massiert und vielleicht waren auch schon ein, zwei Backups bei den Lions auf dem Feld. Das mag alles richtig sein. Aber was, fand ich, gut war und was Bryce Young ja immer schon gezeigt hat, ist, er traut sich über die Mitte zu werfen. Mhm. Er hat relativ oft, auch schon in der ersten Halbzeit, da hat es nicht so viel geklappt, die Mitte attackiert, offene Zone-Spots gefunden und traut sich auch, die anzuwerfen. Ist nicht jemand, der nur nach außen guckt. Und das ist ein Punkt. Ich fand auch, dass das Spiel so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu positiv reden, aber dass es wirkt, als ob das Spiel ein bisschen langsamer für ihn wird. Also mhm. Das ist so leicht, dass es ein bisschen, dass er so ein bisschen mehr reinfadet in diesen NFL-Speed. Und ich fand, dass er das schon ganz gut gemacht hat dann, dass er eben diese offenen Spots in der Mitte angeworfen hat. Meistens über vielen, nicht nur über vielen. Und wie gesagt, da du magst recht haben, da würde ich jetzt auch gar nicht widersprechen können, weil ich einfach viel zu wenig, du hast das viel intensiver verfolgt, dass die Route-Konzepte oft ein bisschen eindimensional sind, dass man eben gerade, gut, Chark ist halt einfach dieser typische Go-Receiver, der ist groß, der ist ein Outside-Receiver und der ist schnell. Den schickst du halt lang. Mit Mingo kann man ein bisschen mehr anstellen. Ich denke auch, dass man, weil er das auch gut gemacht hat, also Bryce Young, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr auch mit Backshoulders agieren könnte, um eben so ein bisschen da einen Überraschungsmoment bei den vertikalen Routen reinzukriegen, dass man vielleicht die Receiver dann eben ein bisschen früher abstoppen lässt. Das ist ja eine Timingfrage und ich glaube, das ist eigentlich was ihm liegt. Wie gesagt, ich fand, es gab so ein paar positive Momente, gerade was das Passen über die Mitte anging. Und das sind so die Sachen, die mir da Hoffnung machen würden bei der Offense.
Ja, kommen wir auch nachher nochmal dazu. Also ne, wenn man es ja auch nur so stat-wise anschaut, dann war das auch von Bryce Young, jetzt lassen wir mal die Turnover weg, das ist natürlich auch einfach ein Problem. Und ja, das ist mit Sicherheit auch einfach ein das wird bei jedem Rookie-Quarterback passieren. Ja, jetzt passiert es halt bei CJ Stroud gerade nicht und der wird dann sofort als Vergleich rangezogen. Aber finde ich, das bringt dann ja auch nicht weiter in der Diskussion.
Wir kriegen ja jetzt eh nicht.
Eben. Das ändert ja nichts. Das heißt, klar, die Turnover, die sind ein Problem. Auch da gehören auch natürlich die von Bryce Young dazu und auch die von Miles Sanders. Was ich viel schlimmer finde als das, ist tatsächlich, sind diese Sachen, auf die der Trainerstab keine Antworten hat gerade. Und da finde ich, und da bin ich auch sehr enttäuscht eigentlich von Frank Reich, weil man eigentlich gedacht hat, boah, jemand mit so viel NFL-Erfahrung, mit so viel Trainererfahrung, der müsste auf bestimmte Dinge vielleicht irgendwie andere Antworten finden in dann doch irgendeiner Zeit, ne? Weil auch da ist es ja wieder das Ding, es geht ja nicht um die Niederlagen, aber wenn du immer das Gefühl hast, das wiederholt sich alles von Woche zu Woche zu Woche, ohne dass sich so konkret irgendwie was ändert, ist es ein bisschen natürlich frustrierend als Beobachter. Und jetzt gerade, ne, also das haben wir auch immer wieder, das Thema, ne, das Playcalling, das er nicht abgeben möchte an Brown. Ist ja okay, kann er ja machen, aber dann ist es dann doch irgendwie, ja, nennen wir es uninspiriert mit Inside Runs und Wide Receiver Screens, die halt nicht, also weißt du, wenn das ja funktioniert, dann ist ja okay, dann brauchst du ja nichts Tolles machen und vielleicht geht auch noch nicht mehr mit Bryce Young, das ist ja auch immer nicht ganz so für uns hier am Schreibtisch nicht so zu beurteilen. Aber selbst wenn, dann denke ich doch, dann muss man mal was ausprobieren oder dann muss man Bryce Young vielleicht andere Dinge an die Hand geben. Das ist so ein bisschen das, was ich so schade finde, dass man da einfach vermeintlich nichts sieht.
Bin ich vollkommen bei dir. Also gerade, und ich finde, die zweite Halbzeit hat ja gezeigt, dass er mehr drauf hat, als nur kurz zu werfen. Oder kurz unten, dann wird der lange Sideline Pass auf den gedeckten Outside Receiver geworfen und das bringt, ne, aber es ist halt, es ist relativ wenig Rhythmus drin.
Ja. Und was dazu kommt, und das habe ich mir jetzt hier noch als Punkt aufgeschrieben, ist die Pressekonferenz vom Montag, wo so ein paar Sachen drin waren, die finde ich komisch. er wurde unter anderem gefragt, na, was ist das dann jetzt hier eigentlich hier mit der, wie ist denn der Stand des Rebuilds bei den Panthers? Und Frank Reich sagt, na, also er sagt eigentlich, das ist kein Rebuild, sondern, na, sondern man versucht ja nachhaltig das Team aufzubauen, dass man auch nicht kurzfristig nur gewinnt, sondern eben langfristig, na, der Sustained Success, was ja ursprünglich der Grund war, warum David Tepper dann Ron Rivera damals feuerte im Dezember 2019, ja, weil er was anderes machen wollte. Und Frank Reich auch sagte, naja, David Tepper ist eben eine sehr competitive Person und es gibt auch nach jedem Spiel mehrmals die Woche irgendwelche Meetings, die auch alles andere als lustig sind. Und David Tepper einfach, ne, ja, Resultate sehen will. Ich dachte eigentlich, er hat es vielleicht jetzt auch so ein bisschen gelernt, dass das nicht nur mit Geld und entsprechenden hochdekorierten Trainern geht. Habe ich heute nochmal gelesen. Seit Tepper die Panthers gekauft hat, waren es 29 Siege zu 58 Niederlagen. Das ist jetzt auch nicht so mega erfolgreich. Und jetzt fragen sich natürlich auch die Leute, na, und dieser Sustained Success, das funktioniert relativ schlecht. Sollte jetzt dann wirklich mal so dieser Reset-Button mal so richtig gedrückt werden und wirklich das Zeug auszuverkaufen? Brian Burns Trade steht jetzt immer so noch weiter zur Debatte, um so Draft-Munition auszubauen. Ich weiß jetzt auch nicht, also, ne, da habe ich jetzt auch wenig Meinung dazu, ob das so richtig oder falsch ist. Das sind nur so ein bisschen komische Dinge, die ich jetzt schon irgendwie so nach 5 Wochen aus Pressekonferenzen höre. Übers Playcalling haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Großes Ding, fand ich den, vor 2 Wochen muss das schon gewesen sein, wo sie bei irgendeinem Play ein Timeout verbrannt haben oder das völlig daneben ging, weil Frank Reich einen Play angesagt hat für Adam Thielen, der dann nicht auf dem Platz stand und Frank Reich wusste es nicht, dass er gar nicht auf dem Platz steht. Mhm. Ich habe mich jetzt auch erst, also mir ist es nicht aufgefallen, aber ne, weil man auch mal auch hier wieder von fehlenden Receivern redet. Wo ist eigentlich Terrace Marshall? Warum probieren die denn mit dem nichts aus? Der war aktiv, hat aber keinen einzigen Snap gesehen. Das wusste Frank Reich nicht. Also der wurde danach gefragt, warum hat der eigentlich nicht gespielt? Ja, aber eigentlich hätte der spielen sollen. Ja, das war meine Schuld. Ich hätte das irgendwie anders kommunizieren sollen, den Trainern, dass er spielen muss oder so. Das sind auch irgendwie so Aussagen, die kann ich, das hätte ich mir anders vorgestellt von einem Headcoach mit der Erfahrung und mit diesen Vorschusslorbeeren, wie die da reingegangen sind.
Also es ist so, dass sowas in der Tat ab und an passiert, dass ein Headcoach manchmal sich nachher wundert, warum hat der Spieler X so wenig Snaps bekommen, was hier aber ja erstaunlich ist, dass er gar keine bekommen hat. Dass es nicht darum geht, hat er 10 oder 20 bekommen. Den hätte man vielleicht ein bisschen öfter einschauen müssen, weil es gibt dann ja einfach bestimmte Personal Groups oder bestimmte Formations, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Receiver rein, jetzt kommt der Receiver rein. Das ist ja vorher alles relativ klar kommuniziert und abgesprochen. Aber dass man gar keine Snaps sieht, das ist schon eher ungewöhnlich. Vor allem ist es ja jetzt auch nicht so, dass man nicht etwas ausprobieren hätte können. Ne? Also
ja,
es ist jetzt ja nicht so, dass die Receiver da gnadenlos abgerockt haben, von vielen abgesehen erneut. Dass man dann Terrace Marshall gar nicht einsetzt, ist schon ein bisschen Headscratcher, ja.
Ja, also vor allem, ne, wenn man dann wieder überlegt, ja, wir brauchen noch irgendwie einen Receiver und ja, jetzt hat er sich, glaube ich, auch, also man hat ihn jetzt sehr wenig gesehen, hatte ja auch weiß gar nicht, ob er in der Preseason irgendwie viel gespielt hat oder gezeigt hat. Vielleicht fangen sie auch in der Offense mit ihm nichts an. Das kann ja auch sein. Aber das ist, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich meine aber, man hätte ja sogar für ihn hochgetradet damals, dass man ihn bekommt.
Kann gut sein.
Ich fand ihn eigentlich auch gar nicht schlecht.
So. Halt sehr inkonstant, ne?
Ja, ja.
Auch ein großes Talent. So muss halt, aber auch da haben wir wieder den zwar großen, schnellen, aber ich meine, dem Team würde ein etwas anderer Receiver-Typ tun. Mhm. Aber ich, wie gesagt, das ist kein klares Plädoyer für einen Trade, sondern nur für einen Spieler wie Judy würde ich zumindest mal gucken, ob das möglich ist.
Ja, also du hast gerade schön gesagt, so Head Scratcher, das passt eigentlich ganz gut. Das könnte auch ein guter Folgentitel werden, finde ich. Dann lass uns noch so ein bisschen auf einzelne Dinge schauen. Ja, also ich weiß nicht, über die O-Line muss man wahrscheinlich gar nicht so viel sprechen. Ne? Also man merkt einfach dann doch, wie wichtig auch die Interior Linemen einfach sind für sowohl für Protection als auch fürs Laufspiel, das leider überhaupt nicht gut aussieht und komischerweise auch in der Preseason schon komisch aussah, wo man sich ja, Preseason, machen wir uns mal nicht so viele Sorgen, die waren ja letzte Saison, waren die ja echt top. Finde ich, ja, gibt es vielleicht auch gar keine Erklärung so genau, wie dann insgesamt so eine Line ja auch so einen Rückschritt machen kann oder dann auch so einzelne Spiele, gerade wie Iquanu, der ja so eine gewisse längere Anlaufzeit gebraucht hat und ja dann aber die hatten ja stellenweise auch super Werte in der Protection, nachdem dann mit Boseman als Center dazu kam. Die waren ja wirklich gut, ne?
Naja. Ich glaube, das ist einer der Punkte, der nötig sein wird, ganz egal. Also natürlich ist jetzt auch blöd bei der Interior oder dass 2 von 3 Startern halt ausfallen. Aber du brauchst mit Bryce Young oder du solltest gucken, dass du eine Elite Interior O-Line ist natürlich viel verlangt, aber zumindest eine sehr gute hast, weil einfach bei einem kleinen Quarterback Druck über die Mitte noch mal tödlicher ist. Es ist für jeden Quarterback nicht geil, wenn du es direkt ins Gesicht bekommst. Aber gerade bei Bryce Young würde ich sagen, ist fast noch wichtiger als die Tackles im Vergleich. Natürlich sind die Tackles immer das Wichtigste in Pass Pro, aber im Vergleich sozusagen miteinander in Relation ist einfach super wichtig, dass du eine Interior O-Line hast, die nicht sofort zurückgepusht wird. Das ist einfach der Punkt, weil dann haben wir in den ersten Spielen mehrfach gesehen, das ist einfach so, dass ein Quarterback von der Größe von Bryce Young, dass der dann ausbricht, dass der dann schneller ausbricht, dass er eben die Pocket Presence auch nicht vernünftig lernt, dass er eben nicht lernt, nicht sofort rauszugehen, sondern eben drin zu bleiben, den Schritt rein zu machen, durch die Progression zu gehen, den Ball rauszufeuern. Und das wäre wirklich ein ganz wichtiger Moment sozusagen in seiner Entwicklung, dass er eben vorne nicht sofort Druck direkt aus der Mitte kriegt. Mhm. Und solange das nicht passiert, wird er sich verbessern, er wird Möglichkeiten finden. Also ne, er hat ja auch on the move ein paar Ungenauigkeiten drin gehabt, die gab es immer schon, die gab es bei Alabama schon. Das wird sich verkleinern, nur es wäre natürlich schön, wenn man diesen on the move oder erzwungenen on the move Faktor auch verkleinert. Und dafür bräuchte man halt eben auch gute Pass-Block-Guards. Der Center ist ja, denke ich, trotz allem, auch wenn der jetzt vielleicht auch noch nicht ganz auf dem Niveau der letzten Saison spielt, über jeden Zweifel erhaben oder über die meisten Zweifel erhaben. Aber man braucht jetzt einfach Guards, die stout sind, die eben nicht sich so schnell zurückdrängen lassen, dass Bryce Young halt keine Möglichkeit hat, da reinzugehen in die Pocket.
Mhm. Ja, ich denke, also das wäre für mich, glaube ich, auch tatsächlich eine super wichtige. War es auch in den beiden Seasons davor schon, wo ich das auch schon öfter gedacht habe, ja, jetzt hat man ja das mit den, gerade mit dem linken Tackle, das war immer ein Problem, ne, mit Taylor Moten, das war immer relativ stabil, aber dass gerade die Guards, dass man da auch wahrscheinlich echt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, um da gut zu finden. Mhm. Noch ein bisschen, wenn wir es aufs Spiel angucken, Bryce Young, es war ja, wie hatte ich vorhin schon angesprochen, ne, so rein von den Zahlen her eigentlich, wenn man seine Turnover weglässt, ein ziemlich gutes Spiel von ihm. Hatte 21 Passversuche, 25 Completions, hatte, das waren dann 3 Touchdowns, ja genau, ganz übel hatte halt einfach angefangen, ne, mit dieser Interception von Aiden Hutchinson. Kann man eher unter ultra hässlich abspeichern.
Ja, also ich meine, das war einfach ein katastrophaler Pick, müssen wir nicht drum herum reden. Das sollte, glaube ich, ein Tight-End-Screen auf Ian Thomas sein. Hutchinson steht direkt davor und greift den Ball dann mit einer Hand. Ein super Play von ihm, klar, aber da fehlt ein bisschen die Awareness. Ich weiß auch nicht, ob das so ein der Spielzug ist, kann man natürlich im Nachhinein immer leicht sagen, aber der dauert sehr lange. Ian Thomas blockt Hutchinson ja erst an, dann dreht er sich um, dann, also keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Spielzeug war. Ich fand aber, gerade am Anfang gab es doch auch schon noch ein paar Momente, wo ich den Eindruck hatte, Bryce Young hat mehr Zeit gehabt als die letzten Spiele, hat auch in die Pocket steppen können das ein oder andere Mal, aber hat dann keinen freien Receiver gefunden oder war zu zögerlich. Ich habe jetzt kein All-22 gesehen. Nach allem, was man hört, ist ja Ersteres, dass die Receiver einfach wenig Separation haben. Problem ist so ein bisschen gewesen, das hat sich im Lauf des Spiels gegeben, am Anfang fand ich ihn auch schon recht unruhig. Ich weiß nicht, ob dich dann am Ende des ersten Drives bei Third and Medium kriegt er in der Pocket plötzlich Happy Feet, bricht unnötig aus, läuft fast in den Sack rein und wirft den Ball weg. Und das passiert bei jungen Quarterbacks, wenn sie vorher viel Druck bekommen haben. Das hat er ja die letzten Spiele. Mhm. Da hat er es nicht gehabt und war in dem Mindset, jetzt kommt's gleich. Und da, gerade am Anfang, fand ich, hat die O-Line ja auch ein paar Mal guten Blitz aufgenommen. Also das war da nicht so ein Problem wie die letzten Spiele. Später wurde es besser bei ihm.
Ja, also wollte ich auch gerade sagen, also er wurde merklich ruhiger im weiteren Verlauf des Spiels. Genau. Am Anfang,
und was mir sehr gefallen hat.
Ja, also nur nochmal wegen Anspielstationen, ne, war ja auch gerade am Anfang LaVisca Chenault, dass er das dann auch irgendwie funktioniert hat.
Ich wollte gerade dasselbe sagen. ich fand gerade bei diesem Drive zum 7-14, zum Anschluss, da hat man LaVisca Chenault endlich mal vernünftig eingebunden, weil, wie ich gesagt habe, für solche Spielertypen musst du extra Plays kreieren. Die musst du umherbewegen. Nicht nur als Big Slot aufstellen, im Backfield mal haben, mal ein Handoff geben, mal einen Jet Sweep laufen lassen, mal den Ball irgendwie außen schnell in die Hand geben. Das ist einfach eben dieser X-Factor-Spieler, der dir Plays bieten kann, der sie dir aber nicht unbedingt konventionell und konstant liefert. Das heißt, du musst mit dem was machen, du musst den schemen. Und wenn du das nicht machst, dann ist der halt relativ wertlos, ist ein bisschen viel gesagt, aber dann wird der nicht viel bringen, nicht viel Impact haben. Aber du könntest mit ihm viel Impact haben, wenn du ihn dann entsprechend einsetzt. Nur dafür musst du dich halt ein bisschen auf diesen Spielertyp einlassen. Das hatten wir mit Kaya auch schon mal, also gerade bei Visca.
Genau. Ansonsten, ich kann vielleicht abschließend zu Bryce Young, ich könnte das jede Woche empfehlen. Also wer sich da rein nerden will, ich empfehle da einfach immer gern die Videos von der Quarterback School von JT O'Sullivan. Der hat da jetzt letztens auch wieder eine Analyse gemacht, so nach dem Motto The Good, The Bad, The Ugly. Und sagt klar, ja, hey, die Turnover, die sind schlimm stellenweise, aber das kann man klar unter Rookie-Quarterback so ein bisschen abstempeln. Tatsächlich schön sind die Sachen, die funktionieren. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen sieht man dann auch, dass er schon auch in der Lage ist, Defenses eigentlich ganz gut zu lesen und in seinen Progressions so ein bisschen Fortschritte macht. Und das ist natürlich auch einfach unfassbar wichtig, dass das passiert und dass man den Fortschritt sieht. Und ich mag ihn immer noch. Klar, wissen, dass ich hätte jetzt im Draft war ich auch auf einer anderen Seite, aber ich finde ihn trotzdem cool. Und er ist jetzt auch haben wir letzte Woche drüber gesprochen, es scheint ja schon auch so eine gewisse Führungsrolle auch schon zu haben, muss er auch als Quarterback. Aber es gefällt mir eigentlich sehr gut.
Ja, nur letztlich, das ist ja das Ding, wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, du weißt es halt letztlich nicht. Ne? Der, den ihr haben wolltet, der ist jetzt dauernd verletzt.
Ja.
Und der, den ihr auf gar keinen Fall haben wolltet, der reißt gerade richtig ab. So, ne? Also von daher, es ist auch immer der Landing-Spot. Du weißt,
ja, ja. Ne,
und du hast ja mit der Kritik und den Punkten an Reich, hast du ja auf jeden Fall auch gute Argumente dafür, dass wir jetzt nicht nach 5 Spielen den Stab über Bryce Young brechen. Das sollte man noch nicht tun. Ich fand übrigens die zweite Interception ein bisschen übler als die erste noch, weil das war so ein bisschen so ein Klassiker. Das war dieser klassische Rookie-Fehler. Das erste, das passiert jedem Quarterback mal, dass du halt der Screen solltest du nicht tun, dann wirfst du ihm vor die Füße, aber dass du irgendwie den denkst, den bringst du noch an und dann steht da halt irgendwie ein Defender zwischen. Die zweite, das war ja wirklich dieser klassische Rookie-Fehler. Er übersieht den Cornerback, die kurze Zone hat, der nach hinten sinkt sozusagen. Jerry Jacobs war, glaube ich, eine Cover 2 und dann, der hatte erst Ian Thomas in der Flat und dann bewegt er sich langsam nach hinten und sinkt sozusagen unter die Route. Ich glaube, es war Mingos Route. Das muss er eigentlich sehen. Das war sehr stark gespielt, das muss er trotzdem sehen. Aber ansonsten hat mir das schon, wie gesagt, deutlich, deutlich besser gefallen, was er da, gerade auch wie er zurückgekommen ist dann. Mhm. Also das, er muss nur ein bisschen, ich finde, er muss ein bisschen gucken, das, was ihm im College so stark gemacht hat, war die Antizipation von Druck. Die hat er noch nicht in dem Maße sozusagen, das hat er noch nicht in dem Maße transferieren können. Aber so die, so langsam finde ich, kann man erkennen, was er einem bieten kann.
Vielleicht, das fände ich nochmal ganz interessant, wenn ich dich hier gerade am Mikrofon habe. Vielleicht kannst du versuchen, mal noch so in ein, zwei Sätzen vielleicht doch nochmal kurz den Unterschied so grob zwischen der College Offense und Defense, also beides und wirklich in der NFL. Also, na klar, jetzt natürlich Komplexität und Routes und so, klar, aber das, und Geschwindigkeit sagt man ja auch. Kannst du das vielleicht nochmal runterbrechen, so kurz auf die, auch vor was stehen die Quarterbacks vor Schwierigkeiten, die Rookies insbesondere?
Das ist schwer runterzubrechen, weil du hast die entscheidenden Momente schon genannt. Du hast natürlich College Offenses, die relativ simplifiziert sind. Das ist jetzt nicht unbedingt bei, also das trifft jetzt nur so halb auf Bryce Young zu, weil der hat schon auch komplexere Offenses bei Alabama gehabt, zumindest zum Teil. Du hast einfach natürlich, wenn du ein Star-Quarterback bist, der Bryce Young zweifelsohne war, und in einer Offense bist mit sehr viel Talent, dann hast du einfach, du hast nicht überall auf dem Platz das gleiche Talentlevel. Hast du in der NFL auch nicht ganz, aber die sind doch sehr nah beisammen im Vergleich zum College. Du hast im College natürlich einfach Spieler, die niemals in die NFL kommen werden und hast dadurch eben auch mehr Möglichkeiten, Matchups zu exploiten. Mhm. Wie nennt man das? Auszunutzen. Und das ist das eine. Und natürlich hast du im College einfach Offenses, die da klappen, die du spielen kannst, weil irgendwo der Gegner seine Schwächen hat. Also diese ganzen extremen Spread-Offenses, wo du die Receiver ganz weit auseinanderstellst, dadurch die Defense Riesenmengen Raum auch horizontal covern muss, dann hast du eben in der Mitte mehr Platz oder so. In der NFL ist die NFL ist zu schnell. In der NFL ist jeder Spieler ein absoluter Mega-Athlet. Selbst die man nicht dafür hält. Mhm. Das sagen alle Quarterbacks auch immer wieder, wie krass der Unterschied ist zwischen NFL und College. Wir haben das ja bei Kendall Hinton gesehen, dem Receiver von den Broncos, als der mal Quarterback spielen musste in der einen Saison, wo die, da hatten die sich, glaube ich, alle mit Corona angesteckt, weil die irgendwie zusammen, was weiß ich, kleines Treffen hatten oder so. Und der hat am College auch Quarterback gespielt. Ist erst im College auf Receiver gewechselt, hat keinen Stich gesehen. Also wirklich gar keinen, weil es einfach NFL-Quarterback ist wahrscheinlich einfach die, ich würde schon sagen, die schwierigste Position im Sport, also ich zumindest wüsste ich jetzt nichts, was vergleichbar ist. Du hast einfach diese ganzen kleinen Hilfen am College hast du natürlich dann auch noch, dann guckst du rüber, der Coach erzählt dir vielleicht noch, also ne, der signalisiert dir noch, ne, die ganze Offense, man hat das ganz, ganz oft im Coach, die ganze Offense guckt rüber, gibt's vielleicht einen anderen Play-Call, dann kriegst du irgendwie das günstige Matchup präsentiert. Hier, nimm den Slot-Receiver auf der Fade-Route oder was auch immer. Mhm. All diese Punkte fallen bei diesen extrem komplexen Defenses in der NFL einfach weg. Man darf nicht vergessen, das ist dann nicht ganz, wie soll ich sagen, ist nicht ganz korrekt, aber es sind natürlich immer noch Student-Athletes, das heißt, die studieren noch nebenbei, natürlich nicht alle wahnsinnig engagiert, sage ich mal, aber du hast halt nicht natürlich entsprechend weniger komplexe Playbooks als in der NFL, wo du wirklich für jede Situation eine Lösung hast, wo du extrem viele Coverages, Guises läufst, wo du einfach nicht weißt oder der Quarterback mit Pre-Snap nicht weiß, wo er jetzt hingehen kann. Der kann sich eben nicht darauf spezialisieren und sagen, diese sogenannten Half-Field-Reads zu machen, also nur eine Seite des Feldes anzugucken, sondern du musst eigentlich im Grunde genommen immer, du hast natürlich, klar, dein Nummer 1 und Nummer 2 Target, aber du musst einfach im Grunde genommen immer gucken, was die ganze Defense macht, weil es viel zu komplex ist. Und dieser Unterschied, der bricht vielen, auch sehr guten College-Quarterbacks in der NFL das Genick. Dazu kommen natürlich einfach in der NFL, sind die Fenster so klein, die Passfenster, dass du eben zum Beispiel, wenn du jetzt einen nicht so guten Arm hast, kannst es gleich vergessen. Mhm. Also du brauchst einen Basic-Arm. Man kann natürlich sagen, der ein oder andere Arm war nicht ganz so krass, aber das sind immer noch gute Wurfarme. Da gibt es natürlich am College-Spieler, die würden in der NFL einfach, weil sie diese kleinen Fenster nicht mit der entsprechenden Geschwindigkeit treffen können, würden andauernd Interceptions machen. Mhm.
Ah ja, aber das sind da schon mal nochmal so ganz gute Ansätze, weil ich glaube, das ist für viele und für mich auch ja schwer.
Für mich auch.
Diese Unterschiede dann auch einfach, weißt, so zu formulieren und sich ja dahin letzten Endes ja auch dann eine Meinung zu machen, wie der eine oder andere Spieler in der NFL funktioniert.
Geht mir aber genauso. Das ist jetzt mehr aus der Theorie als, sagen, da müsste man sich wirklich jetzt nochmal auch aus verschiedenen Perspektiven die die Pass- oder die Routenkombination angucken und sehen, wie groß ist eigentlich die Möglichkeit, welche Fenster muss ein Quarterback treffen, wie schnell muss der da sein, vor allem auch das, ne? Nicht den, wenn der Wurf zu spät kommt, dann ist irgendein DB davor gebreakt und dann ist, hat er auch einen Pick geworfen, wie schnell sozusagen die Entscheidung kommen muss, wie schnell der Ball rauskommen muss. Es ist alles extrem speed up, wie die sagen würden, glaube ich. Also das das ist schon sehr, sehr schwierig. Und diese Umstellung fällt dem einen vielleicht ein bisschen leichter als dem anderen. Das mag sein, aber wir haben auch viele, klar, und wir wissen, dass in den letzten Jahren hat sich das angenähert. Die Quarterbacks kommen schneller in der NFL an als, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren. Da gab es viele, die erstmal ein oder manchmal sogar zwei echte Graupensaisons gespielt haben. Das ist jetzt nicht mehr so oft der Fall. Man hat es bei Josh Allen gehabt. Klar, da wusste man aber auch, dass der vielleicht ein bisschen braucht. Ansonsten ist es ja oft so, dass die doch relativ schnell dabei sind oder zumindest am Ende der ersten Saison schon einfach zeigen, das könnte es noch werden. Mhm. Dahin müssen wir einfach kommen.
Ja.
Also das ist der Punkt. Und da müssen wir jetzt auch gar nicht Bryce Young früh abschreiben oder so, aber dahin muss man kommen. Das ist das Ziel für diese Saison nach 0-5 Start.
Über die Running Backs haben wir schon kurz gesprochen. Na, da war es jetzt auch schon das zweite Mal so, dass Chuba Hubbard mehr Snaps bekommen hat als Miles Sanders. Zwar nur einen, aber ich habe es auch mir da nochmal notiert. Also Miles Sanders ist so, wie er jetzt gerade spielt, kein Running Back 1 für mich. Hauptsächlich jetzt auch natürlich im Vergleich zum Vorjahr, wo man ihn noch eben präsent hat. Vielleicht ist er auch nicht ganz fit. Er hatte die ganze Preseason mit seiner Leistenverletzung zu tun. Aber auch hier finde ich das, ne, und seine Fumbles noch dazu. Aber hier muss irgendwie was passieren. Also entweder muss er sich auskurieren komplett oder der Trainerstab muss sich da irgendwie was einfallen lassen. Aber dann, ja, und wenn es dann Chuba Hubbard ist oder Blackshear oder Chenault oder so, aber da müsste man irgendwie was probieren. Bei den Receivern, ich meine, da haben wir jetzt immerhin schon mal mehrere Sachen gesehen, auch einfach, dass da ein bisschen unterschiedliche Anspielstationen drin waren. Adam Thielen, ja, das war halt die letzten beiden Spiele so. Es ist zum Großteil immer Thielen, der hatte 11 Catches für 107 Yards, einen Touchdown. DJ Chark hatte einen Touchdown. Und ja gut, dann Tommy Tremble sogar noch als Tight End mit Touchdown. Den hatte ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, wo ich auch so von Hayden Hurst auch so ein bisschen, ja, ich weiß, das haben viele im Vorfeld gesagt, aber ich war da auch deutlich optimistischer bei ihm.
Ja, das ist übrigens auch ein Punkt. Junge Quarterbacks hat man immer wieder, dass die halt einfach solide Tight Ends lieben, die einfach über die Mitte eine klare, große Option bieten, einfach ein großes Target bieten. Da hätte man sich von Hayden Hurst wahrscheinlich in der Tat schon ein bisschen mehr vorgestellt. Ja. Also, weil das wäre sonst eben auch, falls man jetzt den Trade nicht macht und sich jetzt nicht noch einen anderen Receiver-Typen holt, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, man sagt, nee, wir müssen unser Draft-Kapital behalten, dann aber zumindest in der nächsten FA oder in der nächsten Draft einfach sich einen Titan zu holen, der wirklich genau dieses, das muss kein reiner Receiving-Titan sein, aber das muss ein Titan sein, der muss auch kein Titan sein, der dauernd Big Plays macht, aber das muss ein Titan sein, der einfach die Chains bewegt, der First Downs macht. Das wäre, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für gerade auch für jemanden wie Bryce Young. Mhm. Obwohl er das im College jetzt auch nicht so krass hatte, aber trotzdem, das ist, glaube ich, das hilft ungemein. Das pusht das Selbstbewusstsein von jungen Quarterbacks, auch wenn sie einfach wissen, da vorne, da ist jemand, dem werfe ich halt den 5-Yard-Pass zu, der fängt den immer, der bewegt sich noch 3 Yards nach vorne, wunderbar. Mhm.
Hast du noch Anmerkungen zur Offense?
Nö, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich fand das in der zweiten Halbzeit ganz gut, einfach weil Young da eben gezeigt hat, dass er diese mittlere Mitte, also diesen Intermediate-Bereich, da ja relativ neuralgisch ist in der NFL, dass er den gut attackiert hat. Das fand ich, wie gesagt, muss man natürlich sich nochmal angucken, wie eng die Coverage der Lions war. Da waren ein paar schöne Pässe bei. Und da muss er drauf aufbauen.
Genau, Defense. ja, also Laufverteidigung overall ganz schlecht. Ja, da fehlen, also da fehlt Personal und also ich denke auch hauptsächlich Shaq Thompson so in der Mitte, das fehlt, aber da müssten sie irgendwie was fixen. Das sah nicht so gut aus. Ich glaube, nee, das ist mittlerweile auch eins der schlechtesten Laufverteidigungen in der NFL. Ich habe die Tabelle gerade nicht offen, aber sie sind da nicht wirklich gut.
Nee, aber das fand ich wirklich ein bisschen besorgniserregend, weil du ja eigentlich, klar, du fehlt ein Spieler, aber du hast doch immer noch super viel Playmaker in der Front. Die Front war ja nicht jetzt so verletzungsgeplagt wie die Secondary.
Ja, und
da, dass das jetzt so in die Hose geht, gegen wohlgemerkt auch eine Laufoffense, die jetzt vorher nicht unbedingt für Angst und Schrecken gesorgt hat. Also insgesamt war die Defense nicht gut. Ich dachte, dass die Lions noch ein bisschen mehr über den Pass kommen werden. Ich fand's was die Cornerbacks gemacht haben, zumindest, naja, durchschnittlich. Also es war jetzt nicht ganz schlimm. Klar, die Lions haben natürlich auch, haben St. Brown nicht dabei gehabt, aber was außen lief, fand ich, war noch irgendwie akzeptabel. Aber also gerade, ne, der erste Drive oder gerade der Start war ja eine Katastrophe. Zweimal riesige Lücken in der Zone Coverage zwischen zweiter und dritter Ebene. Das ist einfach auch eine Abstimmungsfrage. Also hinter die Linebacker hat Goff zweimal über die Mitte einen Pass gesetzt und dann der Touchdown-Lauf von Montgomery und den fand ich schon ein bisschen peinlich, weil kein Outside-Contain. Montgomery läuft ja erst da in die Mauer rein und dann bricht er zur Seite aus und kann einfach bouncen und Montgomery ist jetzt nicht als Speedster oder Big Play-Guy bekannt. Ja. Das ist ein guter Runner, aber das ist eigentlich nicht seine Stärke. Und man hat ja irgendwie, ich glaube, der erste Third Down, den die Lions überhaupt gespielt haben, war der Touchdown auf Laporta, der kurze. Vorher haben sie immer im ersten und zweiten, spätestens im zweiten Versuch es geschafft, ein neues First Down zu erzielen. Und das, ja, sollte einer NFL-Defense so nicht passieren.
Ist auch ein bisschen was sich ein bisschen wiederholt in die letzten Spiele, dass es gerade in der Zone-Defense schwierig aussieht. Ja, also so entweder, wie du sagst, viel zu große Löcher oder auch dann zu langsam oder dann im Zweifelsfall bedingt sich beides, wenn das Loch zu groß ist, dann ist der Spieler dann einfach zu langsam da. Also ja, das war insgesamt keine sehr gute Vorstellung. Klar, auch natürlich dann in der Secondary, dann, ich meine, CJ Henderson ist dann im Grunde genommen der Cornerback 1, den ist ja auch immer noch eine sehr schwierige Personalie, ich finde. Also ja, er hatte seinen First Career Sack durchgeblitzt und hatte praktisch ja untouched auf Jared Goff. Und ne, er hat zwei Tackles for Loss, ist hier Career High in einem Game. Ja, also ich glaube an den nicht so ganz, aber schrieb mir letztens einer, das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, man findet ihn eigentlich nicht so wirklich prickelnd, aber man braucht ihn halt gerade sehr.
Ja, ich habe, also war natürlich auch ein Fehlgriff. Ich habe den als Draft-Prospect sehr hoch bewertet, aber das kann man, glaube ich, getrost in die Tonne kloppen. Nur das Problem war natürlich der Rest, also kein Vorwurf an solche Spieler wie DeSean Jameson. Das beim dritten Drive war das, glaube ich, vorher wirklich, wo man merkte, dass er überhaupt keine Field-Awareness hat, wo Josh Reynolds hinter ihm ist und er irgendwie stoppt, weil er nicht weiß, wo kommt der Ball jetzt, stehe ich richtig, stehe falsch, okay. Das ist natürlich einfach, wenn du eine Secondary hast mit Spielern, die zum Teil einfach sowohl unerfahren als auch nicht gedraftet sind. Also nicht gedraftet heißt ja nicht, dass sie schlecht sind. Es gibt genug Beispiele gegen, aber die Kombination war halt dann natürlich ein bisschen bitter, dass man da wirklich mit den tieferen Backups spielen musste, neben Henderson. Und dann übrigens, ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte Drive war, wo ich ein bisschen lachen musste, weil sie da hatten die Lions dann irgendwann gesagt, okay, die Line ist ja so wahrscheinlich noch die beste Unit, wollte vielleicht ein bisschen zu viel Verantwortung schultern. Die haben die Aggressivität dieser D-Line halt ausgenutzt, indem sie einen Screen nach dem anderen gecallt haben. Entweder auf Montgomery oder auf die Receiver und immer die Vorblocker am Start hatten. Die Vorblocker sind immer rausgebrochen und haben dann noch irgendwie einen Linebacker oder Safety weggenommen. Das war ein bisschen, also Screens machen schon Sinn, aber man muss es halt, also es bringt natürlich nur was, wenn es funktioniert und wenn es immer wieder funktioniert. Und das Ja, hat bei den Lions halt geklappt.
Da war der Pass-Rush ja praktisch dann komplett neutralisiert, ne?
Ja. Und da, also das war schon von der Defense insgesamt, aber insbesondere von der Lauf-Defense, weil da bin ich, dass du einen Pass abgibst mit der Secondary, wer da spielen muss, das ist erwartbar so, ne? Aber und da, das fand ich noch im Rahmen irgendwie. Aber das, also du musst doch einfach den Lauf abklemmen dann mit den Spielern, die du vorne noch hast. Und da ist ja eine ganze Menge Talent am Start gewesen.
Ja, das war tatsächlich nicht gut und schon auch ein
Problem. Letzter Satz dazu, was ich krass fand. Ja, es gab schlechte Tackles, aber was mir mehr Sorge gemacht hat, waren ja wirklich zum Teil riesig aufgeblockte Lücken, durch die da durchgeschossen sind. Mhm. Also, naja, war halt ein bisschen gebrauchter Tag.
Brian Burns, den hat man am Anfang gar nicht so gesehen und lag halt auch wirklich viel an der Offense, den dann die Lions irgendwie gespielt hat. Du hast gerade angesprochen bei den ganzen Screens. Er hatte dann einen Sack gegen Jared Goff, hat jetzt 42 Sacks in seiner Karriere. Wann wurde er gedraftet? 2018. Hat jetzt die 5 meisten Sacks eines Panthers, hat Kevin Green überholt mit 41,5. Hat auch deutlich Frustration an der Sideline gezeigt, als ich weiß gar nicht mehr, wer es war, in der Line den False Start beziehungsweise Offside dann losgelegt hat. Es war auch ein Name, den ich erst nochmal nachgucken musste. Das war einer von den Linebackern, die man jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Müsste ich nochmal nachgucken, wer das genau war.
Was Wooten? Weil Wooten hat ja relativ viel gespielt.
Kann sein,
ich weiß es nicht, aber. War,
hat da auf jeden Fall schon deutliche Frustration gezeigt. Hat dann natürlich danach auch wieder so ein bisschen die Trade-Gerüchte befeuert und Frank Reich auch, der dann sagte, ja, Brian Burns verdient was Besseres. Heute habe ich einen Artikel gelesen, wo dann praktisch, also ein Pamphlet zum Trade von Brian Burns. Er ist den Panthers davon gewachsen.
Ja.
Derek Brown hat in der Front auch wieder, also der geht in dem Scheme irgendwie so richtig auf oder bei dem Trainer, weiß man ja auch dann letztendlich nicht immer genau, wo es ganz geht, aber das wird ja auch zum richtigen Workhorse, der Typ. Der hatte jetzt mit 171 Tackeln Branson Buckner überholt für die 9 meisten Tackles eines Defensive Lineman. Und der Spiel, also ne, Derrick Brown ist ja dann 19, glaube ich, ne, oder 20 gedraftet worden. Ist
noch später, ne?
Also war der erste Matt Rule-Pick, glaube ich, oder?
Dann muss es 20 gewesen sein.
Also schon wahnsinnig, der gefällt mir richtig gut.
Außer in diesem Spiel, also fand ich ihn auch nicht so doll, aber sonst gebe ich dir vollkommen recht, das ist eine echte Präsenz in der Mitte und sowas brauchst du halt auch. Das verliert nicht an Wert, einen wirklich starken One-Tech-Defensive-Tackle zu haben, der es auch mit 2 aufnehmen kann. Und vor allem, es gibt wenig Positionen, wo Tackles für mich eine Bedeutung haben, also Tackle-Zahlen, weil letztlich ne, die Linebacker, die irgendwie den Tackle immer nach 7 Yards machen, ist ein schöner Tackle, aber jedes Mal 7 Yards irgendwie. Aber bei Defensive Tackles, da sagen Tackles oft schon was aus. Also da, wo sollen sie die machen? Die machen sie in der Nähe der Line of Scrimmage in der Regel, weil sie so agil ja auch nicht sind. Mhm. Von daher, wenn man da an sehr vielen beteiligt, ist das zumindest ein Indikator dafür, dass man relativ präsent ist.
Ja, aber du hast ganz schön gesagt, gebrauchter Tag für die Defense. Da hoffe ich auf jeden Fall auf Verbesserungen. Wenn du nichts mehr zu Defense ergänzen möchtest?
Nö, habe eigentlich, glaube ich, jetzt keine großen Gedanken mehr. Das war alles ein bisschen mau, aber und das hat mich auch ein bisschen mehr enttäuscht als in den Spielen davor, aber so ein Spiel hast du immer mal drin. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt zu sehr in Panikmodus kommen sollte. Problem ist natürlich der nächste Gegner, aber darüber redet ihr ja gleich dann noch.
Ja, oder dann muss ich jetzt zum fünften Mal in dieser Saison den großartigen Agent 89 bitten, das Folgende zu sagen. Und ja, du hast schon angesprochen, am kommenden Sonntag in Miami gegen die Dolphins, eines der hotteren Teams diese Saison.
Relativ fußlahme Offense, ne? Also auch eher gemächlich unterwegs. Die könnten noch ein bisschen mehr Speed gebrauchen.
Ja, auch ein Team, gegen das die Run-Defense besser aufwachen sollte, denn sonst könnte es böse werden.
Wobei Devon Achane jetzt ja wohl ausfallen wird.
Ja, habe ich vorhin auch irgendwo überflogen. Aber also, ne, also jetzt nur noch mal, das war ja gegen die Vikings schon meine Horrorvorstellung, ne? Also entweder Dante Jackson oder CJ Henderson gegen Justin Jefferson, was ja halbwegs gut gepasst hat, aber jetzt halt irgendwie gegen Tyreek Hill.
Ja. Also das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Aufgabe. Jefferson ist der beste Receiver der Liga, aber jetzt haben wir hier natürlich mit Hill und Waddle einfach diese Ultra-Speedster. Braucht es ein bisschen anderes Skill, ein bisschen anderes Skillset als gegen Jefferson. Und das und auch natürlich ein bisschen anderes Scheme. Also du brauchst halt Safety Help over the top, sonst kannst du es vergessen.
Ja.
Und das bedeutet aber auch, du brauchst halt vorne, du hast vorne einen Mann weniger in der Box. Du musst halt das Laufspiel und auch die kurzen Pässe mit weniger Personal stoppen.
Ja. Also alles ja doch dann, also gut, dann vielleicht wieder ein bisschen doch mehr Jeremy Chin hinten auch noch. Dann mal sehen.
Ja, oder eben als Präsenz in der Box, also als Nickelbacker oder eben, dass man, ja, letztlich ist es super schwer, diese Offense zu bespielen, weil du halt einfach, wenn du eben so viele Spieler mit diesem Topspeed hast und nicht einen, dem du irgendwie den Safety drüber stellst, dann kannst du da eigentlich nur so ein bisschen Pick Your Poison wählen.
Ja, genau. Und dann hoffen, dass du den das Richtige, dass vielleicht an dem einen Tag nicht ganz so giftig ist wie das andere, ne?
Genau, und bei jedem Play auch irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen, auf wen du es primär abzielst. Aber das wird auf jeden Fall nicht leicht.
Ja. Der Tom freut sich immer, wenn der Scouting Reports machen kann über so vielseitige und auch tolle Teams wie die Dolphins. Und das hat er auch diese Woche wieder gemacht. Und das hören wir uns an.
Hey, you that fast guy?
Yeah.
Oh, okay.
I figured you were.
Yeah, I was just trying to make sure.
Hey, what was that route?
Moin. Ja, wir treffen auf die Miami Dolphins und uns erwartet ein richtig starker Gegner. Und ja, der Head Coach Mike McDaniel, einer der besten Head Coaches, gerade was sein Scheme betrifft, hat dieses Jahr die Quick Motions quasi erfunden in Woche 1. Normalerweise kennt man es ja, so ein Motion-Spieler vor dem Snap geht von der einen Seite auf die andere Seite, um einfach einen besseren Winkel beim Blocken zu kriegen oder die Route besser zu laufen zu können, dabei die Defense zu verwirren, und die muss er natürlich darauf immer adjusten, stellt sich dann quasi um, wenn ein Spieler von der einen Seite auf die andere geht. Und da haben sie jetzt was erfunden mit Tyreek Hill, der erst im Slot steht und dann nach außen rennt. Das ist natürlich nur eine sehr kurze Phase, wo er dann vom Slot nach außen läuft. Und dadurch kann die Defense auch nicht so gut adjusten. Aber Tyreek Hill, weil er halt diese extrem geile Beschleunigung hat, kann trotzdem diese Vorteile ausnutzen, die man sonst bei einer klassischen Motion-Bewegung hat. Und ja, das macht es halt für die Gegner richtig schwierig. Das machen jetzt eigentlich auch schon nach. Bei den Philadelphia Eagles hat man es jetzt sogar schon gesehen. Aber die haben jetzt halt keinen Tyreek Hill, und das wird es richtig schwer. Die Dolphins haben es auch schon wirklich geschafft, auf vielen Arten die Spiele zu gewinnen. In der ersten Woche haben sie viele tiefe Pässe eingesetzt, dadurch dann das Spiel gewonnen. In Woche 2 ging es dann darum, viele Short-Pässe einzuwerfen, dann viel mit Yards nach dem Catch zu arbeiten. Und dann aber auch schon haben sie Spiele gehabt, wo das Running Game mit Raheem Mostert und David Achane so geil aufgebaut war. Also diese Offense, selbst wenn man irgendwie eine Sache von ihnen ausschalten kann, die sind so vielseitig und die drücken so viele Punkte rein. Also mich würde es wundern, wenn die Panthers, die ja wirklich ersatzgeschwächt sind in der Defense, wenn die irgendwie unter 30 Punkte die Dolphins halten könnten. Das wäre wirklich verrückt. Und es sind ja nicht nur die beiden Running Backs, Achane und Mostert, sowie Hill. Selbst wenn du das irgendwie stoppen kannst, dann kommt Jalen Waddle noch daher und macht seine Plays. Also das wird so schwierig. Sie haben ein Minischwächen, sag ich jetzt mal. So minier ist das gar nicht. Die O-Line ist jetzt nicht die beste O-Line der Liga, muss man wirklich sagen. Da haben sie einige Schwächen. Und hinter Waddle und Tyreek Hill haben sie jetzt nicht die allerbesten Wide Receiver bzw. Anspielstätten. Tight End Durham Smythe hat einige Catches schon gemacht. Braxton Barrios haben sie jetzt für Chase Claypool haben sie getradet. Bobby Chosen Anderson spielt da. Das sind aber jetzt nicht die ganz großen Namen. Aber wie gesagt, allein schon Hill und Waddle, das ist fast unstoppbar. Und natürlich den Quarterback, Tua Tagovailoa, habe ich noch gar nicht genannt. Spannender Quarterback, spielt dieses Jahr ganz okay, ist jetzt nicht der Elite-Quarterback. Was er auf jeden Fall, wenn er mal unter Druck steht, schafft er es, sich gut in der Pocket zu bewegen und dann halt seine Receiver, den Ball an seine Receiver anzubringen. Das schafft er wirklich ganz gut und dadurch ist die Offense halt auch wirklich gut. Also das kann man nicht mit jedem Quarterback so spielen, weil gerade wenn er unter Druck spielt, macht er es wirklich ganz gut dieses Jahr. Und ja, durch diese hammerharte Offense der Miami Dolphins gehe ich wirklich davon aus, dass die Panthers auch mal im Rückstand sein werden und dadurch dann auch ein bisschen Risiko eingehen müssen. Und ja, das wird wirklich schwer. Wir spielen gegen eine Vic Fangio Defense. Das heißt, viele Two Deep Safety Looks werden wir haben, wo beide Safeties tief stehen und wo denn der Safety quasi nicht in die Box gezogen wird. Dadurch muss man natürlich eine stärkere Front haben, weil in der Front 7 ein Mann dann quasi immer fehlen wird. Und ja, das wird sehr, sehr schwierig werden, weil das haben die Dolphins nämlich. Christian Wilkins, einer der besten Defensive Tackles der gesamten Liga. Daneben Raekwon Davis ist ein klassischer Run-Stopper. Die beiden schon wirklich stark. Zach Sieler auch richtig stark gegen den Lauf. Wenn man jetzt dazu noch den Linebacker David Long nimmt, dann sind das wirklich viele Spieler, die richtig stark gegen den Lauf sind. Und dadurch können sie halt auch immer den Safety aus der Box mit rausnehmen und dann halt dort auch auf den Pass dann eher gucken. Sehr spannender Spieler auch noch in der Front, Jalen Phillips, ein richtig geiler Pass-Rusher. Vor 2 Jahren war das jemand, der viele Sacks hatte, aber nicht viele Pass-Rush-Duelle gewonnen hat. Letztes Jahr war es andersrum, er hat viele Pass-Rush-Duelle gewonnen, aber nicht so viele Sacks. Und dann hätte ich dieses Jahr erwartet, dass er den Step macht, mit zu den besten Pass-Rushern gehören wird. Vielleicht in diese Riege der Miles Garretts, Nick Bosas kommt. Dieses Jahr war aber ein bisschen verletzt und deswegen war auch nicht ganz so gut. Also insgesamt mal sehen, wie er sich schlagen wird, ob er überhaupt spielt, ob er verletzt vielleicht ist. Aber auch ansonsten, die Dolphins-Defense, die ist geil. Auch Javon Holland habe ich noch gar nicht genannt. Das ist ein Do-It-All-Safety, der extrem geil in Coverage ist. Aber auch wenn er mal in den Lauf spielen muss, ist er trotzdem stark. Xavier Howard, einer der besten Cornerbacks der Liga. Boah, das wird auch schwer. Bradley Chubb hatten sie ja letztes Jahr noch getradet, der Pass-Rusher. Das ist eine Defense, wenn man Risiko gehen muss, dann willst du eigentlich nicht gegen so eine Defense spielen. Und ja, die stauben dann natürlich auch sehr ab. Das wird sehr schwer. Und das sagen auch die Buchmacher. Also die Buchmacher sagen sogar, selbst wenn die Panthers mit 13 Punkten starten würden, dann würden die Dolphins gewinnen. Und sowas sieht man selten. Also ich glaube, so doll Underdog waren die Panthers schon ewig, seit Jahren nicht mehr. Das liegt ja auch, weil die Dolphins halt so eine geile Offense haben. Und ja, aber auch in diesen Situationen war es dann ja oft, dass die Panthers dann auch doch besser gespielt haben, als man es gedacht hat. Und vielleicht wird's zumindest ein bisschen spannender. Ich weiß nicht, ob man das Spiel hier gewinnen kann, aber zumindest nicht, dass man so abgeschlachtet wird, irgendwie 40-0 oder so. Das hoffe ich nicht. Ich glaube, wenn die Panthers einige gute Plays machen, dann kann das vielleicht knapper werden, als so einige denken. Und da drücke ich wirklich die Daumen für.
Ja, vielen Dank, Tom, für deinen Report zum kommenden Spiel am Sonntag. Ich rechne da jetzt auch nicht mit einem Wunder, aber darum geht's ja nicht. Vielleicht gibt es ja den einen Tag, an dem sich auch die Dolphins richtig verstolpern.
Wie Chris Berman immer so schön gesagt hat, that's why they play the game. Also, du weißt es nicht.
Dann wären wir für heute am Ende angelangt. Ich habe noch als kurzen Hinweis, das gibt es natürlich auch in den Shownotes, natürlich auch nochmal Jans Blog oder seinem Ex-Account, wie man heutzutage sagt.
Ach, hör auf. Ex-Factor, ja, Ex-Account, nein.
Ja. Ich hatte ja im Februar das Vergnügen, mit Luke Kuechly ein Interview zu führen. Das gab es ja auch oder gibt es auch immer noch als Videos. Das Ganze kann man jetzt auch auf Deutsch nachlesen bei sport.de. Das habe ich verlinkt. Könnt ihr euch auch da nochmal durchlesen, wen das interessiert. Und ansonsten sind wir dann heute fertig. Jan, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich bin auch ja dann doch recht gut gelaunt in die Sendung gegangen. Habe mich trotz 0 und 5 drauf gefreut, auch mit dir mal wieder etwas aufzunehmen.
Ja, die Freude war ganz meinerseits. Ich hoffe natürlich immer noch, dass ich irgendwann euch beide mal wieder in einem Podcast gemeinsam erleben und bewundern darf. Vielleicht passiert das ja, oder spät, also ich weiß ja, wann es spätestens passiert, voraussichtlich.
Es gibt Mai. Schon noch einen historischen historischen Punkt dieses Jahr. Und wenn es...
Das ist wahr, das den gibt es.
Den gibt es.
Und aber ich weiß nicht, wie viel der mit dem Podcast...
Ja, das mit Sicherheit auch, aber bestimmt auch passiert bei den Panthers noch was Historisches. Vielleicht ist es, und wenn es 0 und 17 ist oder sowas. Aber ich müsste nochmal nachgucken, vielleicht war es auch, ich glaube 0 und 5, wobei 2010 kann das der Fall gewesen sein, dass sie mit 0 und 5 auch losgelegt sind. Ich kann das nochmal überprüfen, naja. Ich habe hier ein Buch liegen, da kann man das nachgucken.
Und da kann man das nachlesen, dann kann man aber auch nachlesen, wie man mit 1 und 0 startet und danach die Saison so minimal in die Binsen geht. Hashtag George Seifert.
Ja, war auch ein kürzeres Vergnügen. Die ganzen Insider, die ihr jetzt nicht versteht, könnt ihr nachlesen in unserem Buch, überall wo es Bücher gibt, gegen Aufpreis natürlich auch mit Autogramm. Sage ich jetzt mal so. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sicher, wir hören uns bald wieder. Und
womöglich.
Wir drücken natürlich auch die Daumen für unseren Ex-Coach und die Nebraska Cornhuskers.
Absolut, natürlich. Glaube ich dir aufs Wort.
Mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.